Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 133, heute mit dem besten Survivor-Series-Performer und natürlich mit euren Fragen und unseren Antworten. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist heute der Michael Shaggy Schwarz. Einen wunderschönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend, Olaf. Ich hoffe, du bist mir auch nicht mehr böse wegen des letzten Males, da habe ich dich doch ein bisschen geärgert, aber das habe ich ja nicht böse gemeint.
Ja, ja. Ich hatte einfach keinen Ersatz hier, den ich einladen konnte. Die anderen sind alle beschäftigt. Da musste dann der Shaggy doch nochmal herhalten hier, obwohl er mich letztes Mal durch den Kakao gezogen hat.
Das habe ich ja gar nicht. Ich habe nur ein bisschen Sorgen gemacht, weil der Olaf ja jetzt ein Single ist und nein, nicht Sorgen gemacht. Viele Wrestling-Fans sind auch Singles, von daher
alles gut. Weißt du, jetzt bin ich endgültig als Wrestling-Fan angekommen, oder was?
Richtig.
Ja, sehr schön. Das wollte ich schon immer. Ja, heute sprechen wir über Survivor Series Performer, aber bevor es damit losgeht, wie immer hier einmal die Housekeeping Rules. Ihr wisst, ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram, auf YouTube. Es gibt headlock.de, da gibt es eine wunderschöne Supportseite, wenn ihr uns da unterstützen wollt. Natürlich gibt es uns auch auf Patreon, also patreon.com/headlock.de. Da gibt es dann eine Möglichkeit, uns dann wirklich unter die Arme zu greifen. Dafür gibt es dann im Gegenzug exklusive Formate, die es dann nur auf Patreon gibt, wie zum Beispiel das Match of the Week und natürlich auch unsere Helden aus der zweiten Reihe. Wenn euch das hier gefällt, abonniert uns auf iTunes, bewertet uns auf iTunes, es gibt unseren RSS-Feed, wo ihr uns abonnieren könnt und. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ziemlich alles, was so an Kontaktmöglichkeiten da ist. Shaggy, hast du eigentlich Kontaktmöglichkeiten? Wie erreicht man dich eigentlich?
Ja, mich erreicht man über Facebook, Twitter, Telefon, Festnetz, Handy, E-Mail.
Rauchzeichen,
wie auch immer man mich erreichen mag. Oder man spricht mich einfach an, wenn man mich irgendwo mal sieht.
Genau, den Shaggy kann man auch nicht so schwer übersehen.
Warum? Wie meinst du das?
Ich weiß nicht, du bist ein großer Mensch. Du bist ein großer Mensch mit Bart.
Ich bin ein großer Mensch mit Bart und gerne schick gekleidet, aber auch, weil es mir gut steht.
Genau, immer mit Anzug gekleidet, selbst bei Wrestling-Events.
Naja, also immer halt einfach. Ich war einfach so, ich habe irgendwann gemerkt, ich sehe gut aus in Anzügen oder mit Krawatte. Das
jeder sieht gut aus in Anzügen.
Ja, aber ich will ja auch ein bisschen, dass die Leute denken, der sieht ja gut aus. Sonst, wenn ich normal rumlaufe, was ist denn das für ein Idiot? So. Wieder so ein Hipster mit Bart. Nee.
Genau, so ein Hipster mit Bart, ja. Meinst du mich? Nein.
Nein, nicht.
Du kannst nicht mich meinen.
Ich sprach von mir.
Ach so. Na gut. Ja, Survivor Series Performer ist heute das Thema. Also analog zu den SummerSlam-Performern, die wir ja schon vor einigen Monaten besprochen haben, geht es dann heute darum, welche Wrestler haben der Survivor Series wirklich ihren Stempel aufgedrückt. Und ich habe eine kleine Rangliste aufgestellt. Der Shaggy hat die auch nochmal überblickt und hat auch nochmal so ein paar Änderungswünsche irgendwie gehabt. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, Shaggy, eben ganz von vorne. Was verbindest du mit der Survivor Series als Event an sich?
Ja, die Survivor Series ist ja bekannt dafür, diese Elimination Matches zu bringen. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 1990 war meine erste Survivor Series, an die ich mich noch sehr gut zurückerinnern kann. Und da war was ganz Besonderes, dass dann Wrestler miteinander im Team angetreten sind, die man sonst auch nie so zusammen gesehen hatte und hatten damals sogar noch eigene Teamnamen. Das gab es ja damals noch, die Gruppen hier hatten eigene Namen für die Veranstaltung. Das war schon cool. Und dann gab es Elimination-Matches und es gab halt Konstellationen, die man sonst so nicht gesehen hat. Das war für mich immer so das Hauptaugenmerk der Survivor Series. Was später noch hinzukam, was man auch nicht vergessen darf, ist natürlich, Survivor Series ist eng verbunden mit dem Debüt des Undertakers.
Ja.
Dann auch mit dem Debüt von The Shield, wenn man es mal auf die Moderne beziehen mag. Die haben auch bei der Survivor Series debütiert. Und natürlich der Montreal Screwjob und dieses großartige Turnier um den World Title, bei dem The Rock damals das Turnier gewonnen hatte. Das sind so Sachen, die ich mit der Survivor Series verbinde.
Ja, also Elimination Matches auf jeden Fall. Also die gehören einfach dazu. Ich war auch sehr enttäuscht. Es gab ja so ein paar Jahre, wo keine Elimination Matches dabei waren. Und da hat auch einfach was gefehlt, weil das auch wirklich diesem Event so die Seele gegeben hat. Du hast gerade schon noch ein paar andere Punkte angesprochen. Unterschreibe ich alle sofort. Also Debüt vom Undertaker, auch der Titelgewinn vom Undertaker das Jahr drauf gehört natürlich auch mit dazu. Und natürlich müssen wir da auch jetzt auch Rückbezug aufs aktuelle Geschehen auch sagen, dieser Konkurrenzkampf zwischen Raw und SmackDown, den hat man da ja auch schon häufiger aufgegriffen. Also das war dann gerade in der modernen Zeit des Roster-Splits, war das halt immer dann auch eine Kernthematik dieses Events. Und Die Survivor Series gibt es seit 1987, wird also jetzt ganz genau 30 Jahre alt dieses Jahr. Und
Glückwunsch.
Glückwunsch, kriegt vielleicht eine Torte oder so, ich weiß es nicht. Und da wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen, wer da unserer Meinung nach wirklich die wichtigsten Wrestler gewesen sind und die da einfach die größten Matches bestritten haben. Aber wir fangen natürlich auch mal mit denen an, die es nicht in unsere Top Ten geschafft haben. Ne? Also wir haben es ja schon beim SummerSlam so ein bisschen so gemacht, dass wir so 10 Leute uns rausgesucht haben, weil wir gesagt haben, ja, die sind's für uns, und leider oder zum Glück gibt's ja mehr als 10 Wrestler irgendwie, die bei der Survivor Series angetreten sind. Und entsprechend sind da auch einige drüber gefallen. Du hast gerade schon The Shield angesprochen. Das wären ja eigentlich so die typischen Kandidaten gewesen, so aus der aktuellen Generation, die da eine Rolle hätten spielen können in unsere Top Ten. Aber sie haben es nicht geschafft. Wieso?
Naja, der Grund ist, dass es einfach noch gar nicht so lange gibt. Ich glaube, wenn wir diese gleiche Rangliste in 10 Jahren aufstellen würden, dann wären sie sicherlich alle 3 möglicherweise auch in den Top 10 dabei. Könnte schon sein. Aber ich glaube, 2012 war das Debüt bei der Survivor Series von The Shield, wenn ich mich nicht irre, Olaf. 2012. Genau. Und seitdem standen sie auch nicht immer im Main Event. Also in den letzten Jahren waren sie sehr präsent, aber auch zwischendrin auch nicht immer. Von daher haben sie es nicht in die Rangliste geschafft. Aber erwähnenswert, dass sie das Debüt da hatten.
Genau, und auch so Matches, also 2014 das große Elimination-Style-Match, also mit dem Team Cena gegen Team Authority, wo eben dann Seth Rollins eben als der große Leader der Authority reingegangen ist, wo Sting debütiert ist bei WWE, genauso auch wie 2015 natürlich, wo es dann dieses Turnier um die WWE World Heavyweight Championship gegeben hat, und da eben Roman Reigns und Dean Ambrose quasi im Finale sich gegenüberstanden. Aber nichtsdestotrotz war es halt dann auch irgendwie so, dass The Shield, also Roman Reigns, Seth Rollins und Dean Ambrose halt eben dann doch nicht so die absolut große Rolle gespielt haben, dass sie es bei uns hier in die Liste reingeschafft haben. Also Roman Reigns war mal gar nicht dabei, Dean Ambrose war mal in kleineren Matches dabei, auch im ersten Survivor Series Match, wo The Shield noch mit dabei waren, war es dann auch so, dass es eher so ein kleineres Filler-Match eigentlich war, ein gutes Match, aber ein Filler-Match, und deswegen haben es die zum Beispiel nicht geschafft. Jemand anders, der es nicht geschafft hat, ist ein gewisser Dolph Ziggler. Den habe ich auch mal eben so rausgekehrt, weil ich finde, Dolph Ziggler war ja zumindest bei der Survivor Series 2014 für einen der ganz, ganz großen Momente verantwortlich. Also das ist ja so ein emotionaler Ausbruch, den, glaube ich, noch ganz viele im Kopf haben, eben in diesem großen Match, wo er dann da der Last Man Standing gewesen ist. Shaggy, hast du da besondere Erinnerungen dran?
Klar, das war ein großer Moment auch für Dolph Ziggler. Und eigentlich hatte man da das Gefühl, er war ja der Single Survivor, wie du es gesagt hast, in einem ganz, ganz wichtigen Match, dem auch dann Sting debütiert ist damals und zugunsten von Dolph auch eingegriffen hat. Und man hatte damals die Möglichkeit gesehen oder das Gefühl, dass man aus Dolph jetzt einen riesen Topstar machen könnte. Das war der Moment, ich glaube, der beste Moment in seiner Karriere, außer nach seinem Cash-In vielleicht von dem Koffer damals, wo man gedacht hat, jetzt wird er in neue Sphären gepusht. Jetzt wird endlich die Zeit von Dolph Ziggler angebrochen, ihn zum neuen Topstar und zu einem der Aushängeschilder der WWE zu machen. Ist dann am Ende nicht so passiert. Er wurde danach weiterhin so eingesetzt wie zuvor. Warum man ihm dann diesen Spot gegeben hat 2014, das weiß ich nicht, und das habe ich dann im Nachhinein auch überhaupt nicht verstanden.
Nee, das war sehr traurig, also weil ich glaube, da ging es sehr, sehr vielen Fans so wie dir. Man hat einfach erwartet, dass Dolph Ziggler danach eigentlich dann auch wirklich im Kern gegen die Authority fädet und dann vielleicht auch wirklich mit Seth Rollins irgendwie die Fehde beginnt und dass da was Großes draus erwächst, und man hat es einfach fallen lassen. Man kann es einfach gar nicht anders sagen. Ne? Also
nichts ist passiert. Ja gut, man weiß auch nicht, was vielleicht hinter den Kulissen noch passiert ist oder vorgefallen ist. Aber ich glaube einfach, man hat gedacht, vielleicht waren einige hinter den Kulissen, die Dolph das Vertrauen schenken wollten, aber letzten Endes die Oberen waren nicht überzeugt von ihm. Man hat es auch im Jahr drauf gesehen. Da hat er im Jahr drauf durfte er für Tyler Priest jobben, 2015. Ja. So ein Jahr später, nach seinem großen Karrierehöhepunkt, dann sowas.
Genau, und wenn wir dann irgendwie noch auf 2006 zurückgehen, da durfte er gemeinsam mit der Spirit Squad gegen Team Flair, bestehend aus Dusty Rhodes, Ric Flair, Ron Simmons und Sergeant Slaughter, jobben. Habe ich mir letztens noch mal angeschaut übrigens. Das ist so mittellustig eigentlich.
Ja, schon ein unterhaltsames Match, aber jetzt auch nichts Besonderes. Ich glaube, Flair war damals auch der einzige Survivor in dem Match, wenn ich mich richtig erinnere, Olaf.
Oh, ich weiß es gerade nicht ganz.
Ich glaube schon. Aber
es kann durchaus sein.
Die Spirit Squad hatte einen Unterhaltungsfaktor, aber der war dann auch schnell vorbei.
Das ist richtig. Ja, wer hat es denn noch nicht in unsere Top 10 geschafft?
Ja, ein weiterer, der es nicht in unsere Top 10 geschafft hat, ist zum Beispiel ein Randy Savage, auch großartiger Mann und hat meines Wissens bei der Survivor Series nicht ein einziges Match verloren, sondern war immer siegreich, aber war dafür auch nicht so oft dabei, hat, glaube ich, kein Main Event bestritten bei der Survivor Series. Und
doch
war
ein
Main Event?
Ja.
Stimmt, ein einziger Main Event, 88 bei der zweiten Survivor Series.
Genau.
Im Team mit Hulk Hogan auch, gell?
Ja, genau. Ja, nee, also er hat, der ist einer der wenigen Wrestler, die bei der Survivor Series quasi immer siegreich gewesen sind. Also der hat einen 5-0-Rekord, um es mal so zu sagen. Aber war auch nicht immer so an den großen Matches beteiligt, wie du gerade eben schon gesagt hast. Also er hat zwar immer schon so seine guten Kämpfe gehabt. Also am prominentesten zumindest für mich ist hier das 92er-Match anzusiedeln, also wo er zusammen mit Mr. Perfect gegen Razor Ramon und Ric Flair gekämpft haben. Also es war damals das Debütmatch von, nicht das Debütmatch, das Rückkehrmatch von Mr. Perfect. Ich habe das geliebt, allein wegen der Rückkehr und wegen diesem Moment, der da entstanden ist. Also ich habe diesen Moment geliebt. Wir haben da ja auch schon in unserem Patreon-Format Helden aus der zweiten Reihe drüber gesprochen, wie zufrieden Mr. Perfect dann auch aussah, als er da reingekommen ist und so. Das ist für mich eigentlich so ein Match, was ich ganz stark mit Randy Savage verbinde. Ja. Aber er hatte eben keine, ja, also wenn man jetzt auch guckt, also dann war er nochmal 93 dabei, da war er dann, ist er dann eben auch eingesprungen für Mr. Perfect, lustigerweise, und war dann an der Seite von Razor Ramon, Marty Jannetty und dem 1-2-3-Kid gegen Adam Bomb, Diesel, Erwin R. Scheister und Rick Martell. Also auch das, und das war ein schöner Opener damals, aber halt eben auch jetzt nicht so prägend, dass man sagen würde, mein Gott, der hat wirklich diesem Event den Stempel aufgedrückt.
Ja, aber erwähnenswert ist Randy Savage trotzdem. Nicht nur aufgrund seiner 5-0-Siegesserie, die später ja übrigens auch von Randy Orton noch getoppt wurde, aber da kommen wir auf jeden Fall später noch dazu. Aber er hat es nicht in die Top 10 geschafft.
Genau, ja. Genauso wie ein Ultimate Warrior, der war zwar auch nur dreimal dabei, aber hat es immerhin zweimal in Main Events geschafft. Das gehört eben auch dazu. Und da schließe ich auch wieder so ein bisschen der Kreis. Also ich habe auch diese Survivor Series 90 ist für mich auch immer eine ganz besondere Survivor Series, weil das ja nicht nur so war, dass du quasi einzelne Matches gehabt hast, also sprich 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 und danach sind alle ihrer Wege gegangen, die überlebt haben oder die ausgeschieden sind, sondern da war es ja so, da gab es ja dann zum Ende des Events ein Finale. Also sprich, da wurden dann die Guten, die Matches vorher überlebt haben, die wurden in das eine Team gesteckt und die Bösen, die den Event überlebt haben, die wurden ins andere Team gesteckt und die trafen dann nochmal zum Ende des Events aufeinander. Und bei der Survivor Series 1990 war es dann so, dass Hulk Hogan zusammen mit dem Ultimate Warrior und Tito Santana geteamt haben und dann einmal so die WWE-Midcard, sage ich jetzt einfach mal, aufgeräumt haben, bestehend aus Hercules, Paul Roma, Rick Martel, dem Warlord und Ted DiBiase.
Das ist richtig. Wobei Tito Santana, es gab ja auch Eliminations im Finale. Tito Santana ist auch eliminiert worden im Finale. Am Ende standen dann halt die feiernden Main Event, der Warrior und Hogan, wie ein paar Monate zuvor bei der WrestleMania, zusammen feiernd im Ring.
Ja, aus heutiger Sicht muss man halt sagen, also ich habe das damals gefeiert, muss ich sagen. Ich war ein brennender Warrior-Fan, das habe ich auch schon ein paar Mal hier erzählt. Und ich habe das geliebt, allein auch diese Geschichte. Ich meine, da Tito Santana hat halt die ganze Zeit eingesteckt und so und ist dann am Ende auch unglücklich ausgeschieden. Und dann eben machen Hogan und der Warrior hinterher den Sack zu und dann eben gegen sie Übermacht. Weil man hat ja gedacht, oh nein, Tito Santana ist ja schon total fertig und dann gegen 5, wie soll das denn gehen? Und dass das eigentlich nur Kropfzeug war, was denen da gegenüber gestanden hat, war mir damals als Elfjährigen gar nicht so klar, dass eigentlich nur Ted DiBiase da wirklich jemand gewesen ist, der da in den Main-Event-Regionen mitgespielt hat. Ich fand das einfach nur ein total spannendes Handicap-Match und mir hat das mega viel Spaß gemacht damals.
Ja, man hat sich gefreut. Das ist, glaube ich, auch die für mich wichtigste Survivor Series, weil ich die, glaube ich, mehr gesehen habe als alle anderen Survivor Series, die später folgten. Und gerade für mich als Warrior-Fan, aber ich war ja noch ein größerer Texas Tornado-Fan, weil es dieses Team der Ultimate Warriors, die Warriors quasi, das war für mich das Team überhaupt. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Podcast erzählt, dass ich mir damals so ein T-Shirt abdrucken lassen mit dem Bild der vier, der Road Warriors, des Modern Day Warriors, also Kevin Eric und des Ultimate Warriors, und bin dann ganz stolz immer durch die Schule gelaufen. Und im Vorfeld gab es ja auch immer diese kleinen Interviews mit dem gesamten Team immer, und ich konnte, habe ich damals auswendig gelernt, was Ultimate Warrior und Texas Tornado und Hawk and Animal gesagt haben, und habe das ganz stolz am Schulhof dann immer den anderen vorgetragen, so mit meinem gebrochenen Englisch. Das war so das erste, glaube ich, was ich überhaupt auf Englisch so auswendig lernen wollte. Also ich war ein riesen Warrior, Team Warriors-Fan. Für mich war damals auch noch nicht klar, dass es ja nur eine einmalige Sache ist. Ich dachte, vielleicht treten die jetzt regelmäßiger zusammen an, aber natürlich ist es nie passiert. Aber es war cool. Ich weiß noch, das war ein weißes T-Shirt und ich war richtig, richtig stolz drauf. Nach 5-mal Waschen war aber leider der Druck schon wieder ab.
Ja, ich muss halt auch sagen, dass dieses Survivor Series Match hat auch für mich immer dazu geführt, dass ich mir halt so ausgemalt habe, wie würden denn meine Traumkämpfer aussehen, weißt du? Ja. Also ich kann mich noch dran erinnern, da habe ich dann so, man hat ja da so als Kind und als Jugendlicher hat man nicht so viel Geld und dann hast du ja damals so eine Videokassette, wie sie ja damals dazu kaufen war, die hat dann irgendwie, keine Ahnung, 30 Mark oder 35 Mark oder sonst irgendwas gekostet. Und das war halt viel Geld, das heißt, man konnte sich nicht einfach irgendwie so, weiß ich nicht, 5-6 Stück davon kaufen, um mal irgendwie da alles aufzuholen, sondern musste ich halt immer überlegen. Und dann habe ich mir immer diese Hüllen angeguckt und saß dann davor so, wer denn jetzt da mit wem antritt und wie denn dieser Kampf verlaufen könnte. Genauso habe ich mir dann überlegt, so, wenn ich das selber machen könnte, wer würde denn da antreten auf der einen Seite und auf der anderen Seite und die witzigsten Kombinationen da überlegt. Also ich fand, dieses Survivor Series Match hat einfach irgendwie sowas, das ist so ähnlich wie das Rumble Match, finde ich, vom Gefühl her, weil es einfach so viel Unwägbarkeiten gibt, die du gar nicht abschätzen kannst, vor allem auch, weil da ja auch so viel Fäden immer wieder miteinander verstrickt werden. Das ist ja eigentlich das Schöne an der Sache, gerade in den, ich fand auch häufig, gerade Anfang der 90er fand ich auch diese ganz, ganz großen Matches gar nicht mal so mega interessant, sondern ich mochte auch ganz oft diese kleinen Survivor Series Matches, die dann einfach mal so als Opener oder irgendwo so mittendrin stattgefunden haben, wo dann, also bestes Beispiel, Survivor Series 91, wo halt wirklich dann Ric Flair dabei war, einen Roddy Piper und Bret Hart und ich weiß nicht was, und wo die einfach mal richtig die Sau rauslassen konnten und was halt wirklich interessante Matches waren. Also ich weiß nicht, wie war das bei dir
damals? Ich sehe das ganz genauso wie du. Und ich, zu damaligen Zeit war es ja auch noch so, dass gerade auch in der Under- und Midcard auch wirklich richtige Fäden existiert haben. Die gibt's ja heute nicht mehr so richtig. So, man sieht die Leute ja auch in jeder Show jetzt auch schon gegeneinander antreten in verschiedenen Konstellationen. Damals war es was Besonderes, wenn Fädengegner schon aufeinander getroffen sind und gerade dann in der Konstellation mit anderen Leuten, wenn jetzt ein Mountie gerade eine Fäde mit Bret Hart hat und ein Teddy Biasi mit einem Roddy Piper und dann beide in gegengesetzten Teams quasi standen. Das war schon was Cooles. Also ich sehe das absolut genauso wie du.
Man muss dir auch sagen, dass es damals auch einfach viel, viel weniger Gimmick-Matches gegeben hat, ne? Ja. Also heute hast du ja so alle, keine Ahnung, gefühlt im WWE-Programm so mindestens einmal im Monat ein Handicap-Match in irgendeiner Form oder halt irgendwie einen Elimination-Style-Rules oder was auch immer, verschiedene Regelauslegungen. Und hier war es einfach so, das hattest du ja damals nicht. Du hattest meistens nur Einzelmatches oder Tag-Team-Matches und das war's. Und dann diese großen Matches, wo dann auch jeder, also du hast es gerade angesprochen, manchmal sind die Teams halt so in Formation aufgetreten und manchmal dann halt auch alle einzeln. Und das war ja auch damals noch so, dass wirklich auch dieser Auftritt dieser Helden und dieser Charaktere und auch was ganz Besonderes waren. Also ich habe die Survivor Series immer geliebt, einfach weil es halt so was anderes war als eine WrestleMania oder als ein SummerSlam. Für mich ist das echt vergleichbar mit dem Royal Rumble, so vom Bauchgefühl her. Und ich habe mich da immer sehr, sehr drauf gefreut, weil es so viele Unwägbarkeiten, weil es halt so viel Spannung irgendwie da gab. Ja, nachdem wir so ein bisschen jetzt unsere Liebe zur Survivor Series hier ausgedrückt haben, lass uns doch mal in die Top 10 gehen. Ich weiß, wir haben da so ein paar Meinungsverschiedenheiten, aber sind wir uns zumindest bei Platz 10 einig?
Ja, Meinungsverschiedenheiten würde ich jetzt nicht sagen. Ich gehe schon größtenteils konform mit deiner Rangliste, weil es ist ja auch schwierig, dann quasi zu sagen, das ist der erfolgreichere Performer insgesamt bei der Survivor Series. Aber es gibt halt Wrestler, die denke ich, wenn ich an die Survivor Series denke, und die habe ich einfach weiter nach vorne. Was jetzt die Erfolge angeht, da gebe ich dir im Grunde recht, so wie du es aufgestellt hast. Aber auf Platz 10 bin ich tatsächlich auch deiner Meinung, dass es ein Wrestler, der auch diese Survivor Series über Jahre, ein paar Jahre geprägt hat und auch im Main Event auch stand bei der Survivor Series, und das ist CM Punk.
Genau, da wird sich der Kai freuen, dass es der gute Phil Brooks hier in die Top 10 geschafft hat. Also, wenn ich an CM Punk und Survivor Series denke, dann denke ich automatisch an die 2006er Survivor Series, wo er ja an der Seite von Shawn Michaels, Triple H und Matt Hardy und Jeff Hardy eben in diesem absolut genialen Team D-Generation X angetreten ist. Also dieses, das ist ja so ein Ding, das hätte ich damals auch so gebuckt, weißt du, so einfach nur, weil es halt so ein absurdes Fan-Herz-Team ist irgendwie, oder? Also, das war CM schon, Punk mit den Hardys und der D-Generation X, besser geht's
eigentlich. Das war zu dem Zeitpunkt schon richtig geil, also definitiv. Und die haben ja auch alle zusammen gewonnen, haben ihre Gegner alle besiegt. Und Das Interessante ja, man erinnert sich an das Match, man erinnert sich daran, dass dann am Ende die fünf zusammen gefeiert haben. Man weiß auch noch, dass Weighted RKO die Gegner waren, aber man erinnert sich nicht mehr wirklich an alle Gegner im gegnerischen Team. Das ist immer das Witzige. Da haben wir schon mal in einem anderen Podcast auch drüber geredet. Wir wussten damals nicht, dass es noch Mike Knox im gegnerischen Team war oder in Craig genau. Wilhelms. Die hatten da eigentlich nicht wirklich was zu suchen. Aber für uns in Erinnerung, die Coolen, die DX, die älteren Coolen mit den Hardys, die Coolen der Gegenwart und ja, dem kommenden Topstar CM Punk. Das war für uns schon damals was ganz, ganz Cooles.
Ja, und vor allem auch die Reaktion der Fans war ja auch super. Einfach unfassbar auf CM Punk. Ne? Das war ja wirklich auch so ein Standout-Moment, wo man gedacht hat, so, oh, mein Gott, wie reagiert denn da die Crowd auf ihn? Ne? Also die da wirklich bei der Ansage der DX halt so laut gerufen haben, dass das quasi CM Punk dann die Ansage der DX weitermachen durfte. Das war schon ein guter Moment. Ne? Und du hast es gerade angesprochen, er stand da auch in Main Events und natürlich auch in Titelmatches. Also 2011 gab es das große Gold von Alberto Del Rio. Und 2012 stand er dann ja auch als Champion eben im Main Event gegen John Cena und Ryback. Ryback war damals ja noch so heiß wie Frittenfett, um es mal so zu sagen.
Der war sehr over, für ein paar Monate.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte den auch damals. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, wieso, aber ich fand das auch ganz witzig. Wie war das bei dir? Weil Ryback ist ja so eine kontroverse Figur. Wir haben es ja letztes Mal auch schon irgendwie als Frage gehabt, warum wir Ryback nicht mögen. Wie war das damals, als der ankam? Wie fandst du den?
Das war ja noch nicht gleich. Also man hat ihn ja, er wurde erstmal noch ganz normal in den Midcard eingesetzt und man hat aber Potenzial, also mit Nexus, die NXT-Zeit quasi, dann hat es ein bisschen gedauert, dann war er länger verletzt und dann kam er doch zurück und da fand ich ihn schon irgendwie cool. Und dann ging es irgendwie schnell, weil man einen neuen Gegner für CM Punk gesucht hatte damals. Ich glaube, John Cena war kurzzeitig verletzt, war das nicht so? Oder musste kurzzeitig nicht eintreten? Ja. Und man brauchte einen neuen Gegner für CM Punk. Und man hat Ryback innerhalb von kurzer Zeit enorm gut aufgebaut. Und der war dann so over, man hatte auch nicht gedacht, dass Ryback verlieren kann. Man hatte schon so ein bisschen das Goldberg-Feeling so zu der Zeit, ja. wenn du weißt, was ich meine. Das hatte man schon bei Ryback. Und man konnte hier auch nicht, also man wusste vor dem Match auch nicht, wie man da jetzt einen Ryback oder einen John Cena verlieren lassen könnte. Und das war ja das Debüt von Shield, was wir da angesprochen haben. Die haben in das Match eingegriffen und haben CM Punk so zum Sieg verholfen.
Genau, dann ist nämlich Ryback, sind ja durch den Tisch gegangen, durch die Triple Powerbomb. Also auch da, da gehe ich vollkommen mit dir konform. Ich fand Ryback am Anfang auch echt cool, muss ich sagen. Also da hat man es halt eben geschafft, so seine Limitierungen irgendwie so einzugrenzen. Er hat irgendwie dieses Feed Me More hat irgendwie funktioniert. Ich fand ihn einfach von der Darstellungsweise her halt einfach extrem hart und brutal. Und das war er ja dann wohl auch, so im Sinne von manchmal auch mal ein bisschen unsauber hier und da. Aber gegen die Jobber, die er da damals vermöbelt hat, war mir das total egal. Das hat einfach Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Und ja, also für mich war das damals auch echt unterhaltsam. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, so, okay, jetzt im Main Event brauche ich ihn vielleicht nicht unbedingt, aber so für ein paar Monate war das durchaus unterhaltsam. Und hier Shield-Debüt haben wir gerade eben schon mal angesprochen, ganz wichtig 2012. 2013 war dann CM Punk nochmal in so einem ganz merkwürdigen Match. Das habe ich damals noch auf der Deutschland-Tour auch gesehen in München, wo dann CM Punk und Daniel Bryan gegen die Wyatt-Family, also Eric Rowan und Luke Harper, gekämpft haben. Und danach war ja CM Punk auch relativ schnell weg. Ich glaube, das war das letzte oder eines der letzten Matches, bevor er die WWE verlassen hat, wo er auch selber gesagt hat, dass er sich nicht mehr so richtig dran erinnern kann, weil er halt so gehirnerschütterungsmäßig irgendwie weg gewesen sein soll. Also CM Punk auf jeden Fall eine Figur, die über, sagen wir mal, sechs, sieben Jahre das Bild von WWE geprägt hat. Also vor allen Dingen in der Endphase natürlich. Gerade 2011 nach dem Summer of Punk und Money in the Bank und so. Absoluter Topstar und der dann eben auch bei der Survivor Series seine Spuren hinterlassen hat. Aber es gab natürlich auch noch andere Leute, die ein bisschen prominenter gewesen sind. Nicht wahr, Shaggy?
Richtig. Und auch jemand, den wir aktuell auch wieder im Programm sehen, den haben wir beide auf Platz 9 gesetzt. Den General Manager von Raw, der jetzt auch wieder seine In-Ring-Rückkehr gefeiert hatte. Niemand Geringeres als Kurt Angle.
Ja, Kurt Angle, olympischer Goldmedaillensieger, mehrfacher WWE Heavyweight Champion, WCW Champion, glaube ich, auch damals noch gewesen, ECW Champion war er, glaube ich, auch. Also einer der absoluten Topstars der WWE-Historie. Hat bei der Survivor Series auch debütiert. 99 gegen Sean Stasiak.
Gegen Sean the Meat Stasiak. Damals, Kurt Angle hat man vorher noch so in einigen Einspielern vorgestellt, olympischer Held. Man hat aber in dem Match beim Debüt gleich auch Buchrufe schon bekommen. Und ich weiß nicht, ob man zu dem Zeitpunkt schon damit gerechnet hat, dass ein Held wie Kurt Angle, ein amerikanischer Held, gleich ausgebuht wird. Und hat ihn relativ schnell dann auch zum komplett Heel geturnt. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt war. Das habe ich damals nicht ganz verstanden, weil als er kam, war der Empfang noch sehr verhalten, aber es waren Buhrufe zu hören. Man eigentlich dachte, ja, man würde ihm zujubeln. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Olaf.
Ja, ich habe halt letztens, es gibt ja, ich weiß nicht, ob das 24-Doku war oder wo auch immer, da wurde es ja, da hat er das so ein bisschen thematisiert, was du gerade gesagt hast, ne? Und der Charaktervorschlag von Vince McMahon war da halt eben so, okay, wir präsentieren dich so, dass du der Beste bist und dass du darauf rumreitest. Und du sagst nicht, dass du besser bist als alle anderen, du sagst einfach nur möglichst oft, wie gut du bist. Ne? Du hast dann diese Three Eyes, ne? Also dieses Integrity, Intensity und Intelligence. Du hast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Und wenn du das Leute lange genug unter die Nase reibst, dann werden die schon ausbuhen. So. Und ich glaube halt schon, dass man das war. Ich würde mal sagen, er ist nicht als wirklich knallharter Heel eingestiegen, um es mal so zu sagen, aber man hat sozusagen sich so ein bisschen das offen gelassen, aber zugleich den Weg geebnet, dass er halt eben in Richtung Bösewicht gehen kann, weil Kurt Angle auch gerade so in den ersten Jahren ja auch nicht so, der war ja kein Bösewicht so im eigentlichen Sinne, oder?
Nee, aber ja, relativ schnell kamen auch schon die USAC-Rufe hinzu, also er wurde schon, Bösewicht kann man nicht richtig sagen, aber er war schon sehr umstritten. Also die Fans haben ihn schon regelrecht ausgebuht. Das ging relativ schnell. Du hast gesagt, er hat sein Debüt 99 gefeiert, aber das Jahr, sein erstes Jahr war unglaublich. Er war ja super erfolgreich und hat auch im Jahr 2000 auch schon den Undertaker bei der Survivor Series besiegen dürfen, um den World Title damals.
Ja, also er hat ja auch im ersten Jahr quasi alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. War European Champion, IC Champion, er war Doppel-Champion.
Wenn ich das nicht genau.
Komplett täusche, ne? Und du hast gerade gesagt, ne, dann bei der Survivor Series dann eben hat er den Undertaker besiegt im Jahr drauf. Also er war da schon eine große Nummer. WWE hat sehr schnell gesehen, was man da an ihm hat. Und vor allem hat er auch sehr schnell gelernt, wie er halt eben sein Charisma ausspielen kann. Das ist ja auch gerade bei so, ich sag mal, natürlichen Athleten, wie es ja nun mal Ringer so sind, das ist ja auch gar nicht so selbstverständlich. Ne? Also da gab es andere Wrestler, also wirklich Amateur-Ringer, die dann irgendwie eingestiegen sind, die einfach dieses Charisma nicht gefunden haben und Kurt Angle hatte das, ne? Also der war ja einfach, am Anfang war der halt irgendwie sowas, so ein bisschen nervig, ein bisschen lustig, aber halt eben auch, und das hat er ja sich immer beibehalten, und war aber dann trotzdem, wenn es in den Ring gegangen ist, immer höchst ernst und hat er eben seine Leistung abgerufen. Das hat letztlich auch dafür gesorgt, dass sie dann in den Folgejahren immer wichtige Rollen gespielt haben. Also 2001 dann die Zeit mit der Invasion, wo er dann ja eben sowohl auf Seiten der WWE als auch auf Seiten von WCW, ECW angetreten ist, geile Matches sich mit Steve Austin geliefert hat. Bei der Survivor Series 2001 ist er dann ja im Team der WCW gewesen. 2002 ging es dann weiter, da haben wir auch vorletzten Podcast, glaube ich, drüber gesprochen, oder? Die SmackDown 6.
Da haben wir drüber gesprochen. Im
Eddie Guerrero Podcast. Im Eddie Guerrero Podcast, genau. Ja. Genau. Also das war auch ein fantastisches Match, also dieses 2002er Title Match.
Also unbedingt anschauen. Wer das immer noch nicht gesehen hat, das ist eines, glaube ich, ja, der besten Survivor Series Matches aller Zeiten. Obwohl es die Zeit war, in der es keine Survivor Series, ich glaube, in 2002 gab es, glaube ich, kein einziges Elimination Match, wenn ich mich richtig erinnere.
Nee, da gab es Elimination Chamber, ja.
Genau, da gab es nämlich die Chamber. Aber da gab es auch dieses echt großartige WWE Tag Team Match mit den Los Guerreros und Benoit und Angle auf der einen Seite und Edge und Rey Mysterio. Großartiges Match, wirklich toll.
Ja, das kann man sich auch heute, ich meine, das muss man sich auch mal wegstecken. Das ist 15 Jahre her inzwischen. Ne? Und das ist einfach so ein gutes Match, das steht heute noch jeden Vergleich mit jedem anderen Tag Team Match, sage ich jetzt einfach mal.
So, unterstreiche ich so, auf jeden Fall. Und 2003 ging es ja auch mit Engel auch weiter im Team Engel. Damals genau. so hieß das Team, es waren aber jetzt nicht Benjamin und Haas, sondern es waren Bradshaw, Benoit, Hardcore Holly und John Cena in seinem Team.
Ja, und gegen Team Lesnar mit Brock Lesnar logischerweise, A-Train, also Albert und Big Show und dann zwei neuen Leuten, die man damals reingeholt hat, Matt Morgan und Nathan Jones. Also einfach nur ein Monster-Heel-Team. Das war ein merkwürdiges Match damals. Ich weiß, dass das irgendwie so, du hattest halt diese Riesen auf der einen Seite und diese, mal von Bradshaw abgesehen, aber eher so die harten Hunde und die Techniker, die kleineren Leute auf der anderen Seite. Und am Ende sind da zumindest Benoit und Angle, glaube ich, da siegreich draus hervorgegangen.
Das waren die letzten Survivor, genau. Man muss auch dazu sagen, dass das Team Lesnar, das hat ja so ein paar Wochen oder ein paar Monate sogar Bestand gehabt. Das war jetzt nicht nur für dieses Survivor Series zusammengewürfelt, sondern damals hatte Paul Heyman das Team so zusammengestellt und hat Lesnar quasi noch so ein paar Giganten an die Seite gestellt, bis er dann letzten Endes auf die Seite von Big Show geturnt ist und Big Show dann Lesnar hintergangen hatte. Das war die Zeit.
Ja. Das war die Zeit, ja. Ja, und ja, drauf dann auch nochmal im Elimination-Match drin gewesen, Kurt Angle. Und dann eben noch wichtiger eigentlich das Jahr 2005, wo er dann eben gegen John Cena um die WWE Heavyweight Championship angetreten ist mit Special Referee Daivari. Hat er zwar verloren, aber trotzdem, Title-Match zählt immer doppelt sozusagen.
Warum war eigentlich Daivari damals Special Referee? Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern.
Ich weiß es auch nicht mehr, ganz ehrlich.
An das Match erinnere ich mich noch so grob, so ein bisschen. Aber an Daivari als Special Referee. Keine Ahnung.
Ich habe mich auch heute nochmal gewundert, aber ich habe irgendwie nicht die Zeit gefunden, das nachzuschlagen. Aber ich war er nicht auch teilweise irgendwie so ein bisschen mit Kurt Angle da verbandelt in irgendeiner Form? Und ich weiß es nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Also das gehört sicherlich nicht zu den besten Zeiten von Angles Karriere, aber der Kampf an sich war schon sehr ordentlich.
Der Kampf war so. Definitiv sehr ordentlich. Und es war auch gegen John Cena. Die beiden haben ja auch eine lange Historie miteinander. John Cena hatte ja auch sein Debüt gegen Engel im Main Roster. Also, und die beiden haben auch im Laufe der Zeit öfters Matches gegeneinander gehabt. Aber das ist auch ein ganz besonderes, was ich auch noch gut in Erinnerung habe, außer Sean Daivari. Ja, auf Platz 8.
Genau, Platz 8. Jemand ganz, ganz Großes,
The Big Show. Genau, den hätte ich sogar ein bisschen weiter vorne gesehen tatsächlich, weil er einfach auch so lange dabei war und auch schon wichtige Matches bei den Survivor Series hatte. Also der hat ja schon... Ich weiß es nicht, ist vielleicht der neben dem Undertaker mit den meisten Auftritten bei der Survivor Series, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und hat auch.
Ja, er war halt extrem oft auch in Reihenfolge dabei, ne? Das glaubt man gar nicht, weil man immer so. Also ich für mein Zeitempfinden, ich habe immer den Eindruck, dass ein Big Show immer so ein, oder häufig auch mal so ein On-Off-Kandidat gewesen ist, weißt du, der mal dann so hier mal dann mal weg und hier mal da, aber eigentlich war der von 99. Ich glaube, von mit ein, zwei Ausnahmen abgesehen, bis 2014 war der eigentlich fast immer dabei.
Ja, Big Show ist jemand, der wollte wahrscheinlich die Survivor Series immer mitnehmen. Dem war es egal, wenn er sonst verletzt war, beziehungsweise Survivor Series kam er zurück.
Ja, ich meine, der ist natürlich auch jemand, wenn du den ins Team, in irgendein Team reingewürfelt hast, dann hat es natürlich auch direkt einen Impact gehabt, ne? Weil wenn der dabei ist, das ist direkt ein Game Changer. Und ich glaube, dass WWE ihn da auch sehr gezielt zu eingesetzt hat, weil wenn man sich so die Liste anschaut, da sind sehr, sehr viele Elimination-Style-Matches dabei, viel, viel mehr als bei den meisten anderen, muss man auch mal ganz klar so sagen. Ne? Also er war insgesamt in vier Main-Events, startete gleich bei der Survivor Series 99, wo er nicht nur in einem 4-on-1 Handicap Survivor Series Match war, das muss man nicht auch mal dazu sagen, da hätte eigentlich Big Show zusammen mit Kaien Tai und wer war denn der andere noch? Das waren vier. Der hatte eigentlich mit Kaien Tai und ich hab's vergessen,
wer es noch war. Ich glaube, das war Kaien Tai, waren damals auch zu dritt noch. Waren das nicht nur Kaien Tai?
Das kann sein, ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Ich glaube, aber auf jeden Fall das Trio noch von Kaien Tai damals mit Taka Michinoku zusammen und Shofunaki und wie ist denn der dritte? Egal, ich glaube, Kaien Tai waren damals noch zu dritt.
Ich krieg's auch nicht mehr ganz genau hin, aber da hat ja Big Show einfach vorher gesagt, so irgendwie, ich habe keinen Bock auf euch, ne? Und da war ja damals in dieser Fehde mit dem Big Boss Man verstrickt, der die Beerdigung seines Vaters irgendwie da gecrashed hat, um es mal so auszudrücken, und Big Show auf dem Sarg fortgezogen hat. Also auch eine absolut absurde Szene damals. Und Big Show war so wütend, dass er einfach mal sein eigenes Team eliminiert hat, weil er seine ganzen Gegner für sich alleine haben wollte. Tja. Und dann trat er an gegen auch einmal die geballte Jobber-Ladung, irgendwie gegen Midian, Albert, Viscera und den Big Boss Man und hat alle vier in einer Minute 27 weggebügelt.
So. Ja. Wobei, wisst ihr, war als Jobber zu bezeichnen, der war immerhin mal ein Main-Eventer bei deinem Lieblings-Summer-Slam, Olaf.
95, meinst du? Den habe ich mir letztens noch mal angeschaut, übrigens. Also, der ist gar nicht, also der 95er Summer-Slam ist gar nicht so scheiße, wenn man den Main-Event streicht, ist der gar nicht so schlimm. Und Isaac Yankem.
Und Isaac, das ist richtig, ja. Ja, das stimmt. Ich finde, der ist auch irgendwie total unterschätzt. Da war doch dieses Match, One to Wicked gegen Hakushi. Tolles Match. Habe ich auch neulich erst wieder gesehen. Genau, richtig.
Und aber auch, du hast auch vor allem noch das Leiter-Match zwischen Shawn Michaels und Razor Ramon und
das Rematch.
Der Blue Mini war der dritte.
Der Blue Mini, okay, ich nehme alles zurück. Kein Kayentai-Mitglied, aber Kayentai waren mal zu dritt.
Das stimmt, aber mir fällt ja auch der dritte Name nicht mehr ein. Also wem der Name des dritten einfällt, hier gerne runterposten.
Ohne zu googeln.
Auf jeden Fall war es der Blue Mini, der eigentlich auch bei WWE jetzt keine wirklich große Rolle gespielt hat. Aber das eigentlich Entscheidende passierte dann am Ende des Abends, wo dann nämlich Big Show in den Main Event gebookt worden ist und gegen The Rock und Triple H antrat und tatsächlich sogar die Titel mit nach Hause genommen hat. Und das war noch gar nicht mal so lange nach seinem Debüt, wo er eigentlich noch gar nicht so weit war, muss man sozusagen. Ne? Also das war für mich damals eine große Überraschung. Für dich auch?
Ja, also gerade, dass er dann auch noch in dieses Match gebookt wurde. Meines Wissens war eigentlich noch Steve Austin als war ein Triple Threat sowieso angedacht. Steve Austin war angedacht. Der war dann verletzt, konnte nicht antreten. Und da ist Big Show eingesprungen. Und hat sich das dann nicht rausgestellt, dass Big Show sogar der war, der Steve Austin verletzt hatte, so dass er nicht antreten konnte?
War das so? Ich weiß nicht.
Ich glaube, das war so. Aber Big Show oder Paul White oder The Giant hat ja damals in seiner WCW-Zeit auch kurz nach seinem Debüt schon seinen ersten World-Title geholt. Kurz beim Debüt in der WCW. Stimmt. Und das Gleiche in der WWE, warum nicht? Oder WWF.
In seinem ersten Match sogar damals. Ja, das geht schon. Also ich glaube halt auch, dass jemand wie Big Show kannst du da auch einfach mal gerade so ins kalte Wasser schmeißen, um es mal so zu sagen. Und ihn da den Titel gewinnen lassen, weil der einfach so imposant ist und du nimmst das dem einfach ab, dass der da den Titel sich holt. Warum auch nicht?
Klar.
2001, also 2000 war er nicht dabei, 2001 ist er dann auf Seiten der WWF angetreten, im Invasion Angle. 2002, hast du gerade gesagt, da gab es das WWE Heavyweight Title Match zwischen ihm und Brock Lesnar. Und da gab es nämlich dann diesen Turn von Paul Heyman hin zu The Big Show und damit auch den Titelwechsel und damit den zweiten Heavyweight-Title für Big Show bei einer Survivor Series. Also von 3 Jahren zweimal das große Gold, kann man so machen, oder?
Das ist richtig. Dann war es doch ein Jahr vorher. Also dann habe ich mich vorhin mit in der Zeit vertan. Dann waren sie ein Jahr später dann aber nochmal zusammen im Tag-Team, Brock Lesnar und Big Show. Na, so kann es gehen.
Mir ist auch gar nicht mehr so im Kopf gewesen, dass dieses Title-Match gegen Brock Lesnar so mega kurz gewesen ist. Das war nur 4 Minuten 23, also ganz schneller Titelwechsel hier und ganz schneller Turn. Ja, und in Folgejahren war er eigentlich immer in irgendwelchen Elimination-Matches irgendwie mit dabei. Also egal, ob jetzt hier bei, es gab sogar die Fehde mit Team Cena gegen Team Big Show 2006. Wir haben gerade eben das Match von 2003 schon angesprochen. Ja, genauso auch war er dann 2005 war er bei Team Raw dabei, als sie gegen Team SmackDown gekämpft haben. Also er war immer in irgendwelchen Tag-Team-Matches dabei und hat auch immer prägnante Rollen gespielt. Auf welches Match ich natürlich jetzt hinaus will, es gab 2008 nochmal ein Casket-Match gegen den Undertaker und 2009 stand er auch nochmal in einem Title-Match mit dem Undertaker und Chris Jericho. Also auch da wieder ich finde auch, dass Big Show und der Undertaker hatten ja auch immer so eine schwelende Feder. Also das hat ja auch manchmal gut funktioniert, manchmal nicht so gut.
Klar, du hast ja, wenn du so zwei Giganten hast, dann stellst du die auch öfters gegeneinander in den Ring. Das sieht man ja heutzutage auch noch, wenn man einen Braun Strowman gegen einen zurückkehrenden Kane auch wieder stellt. Es ist einfach so, die Big Man gegeneinander, das ist immer was Imposantes, so dieses Big Man Wrestling ist schon was Cooles. Und warum auch nicht ein Undertaker gegen Big Show? Das ist schon immer irgendwas, was funktioniert.
Ja, das kann man immer so machen. Jahr drauf war er nochmal in einem Survivor Series Tag Team Elimination Match. Dann gleich 2 Jahre in Folge in Champion-Titel-Matches. Einmal eben sogar als Champion gegen Sheamus und einmal als Herausforderer gegen Mark Henry. 2013 nochmal in einem Champion-Titel-Match gegen Randy Orton. Auch das war kein schöner, das war ein Main-Event damals. Und ich weiß, dass ich damals gekotzt habe, als ich das gesehen habe. Also 2013 Randy Orton gegen Big Show im Main-Event von einem Großereignis, von dem Big Four, habe ich mir auch gedacht, so das darf eigentlich nicht mehr sein, oder?
Nee, und das irgendwie, also 15 Jahre nachdem Big Show quasi debütiert ist in der WWE und das auch da lange schon nicht mehr in seiner Hochphase war und auch in Randy Orton, der da auch schon nicht mehr der coole Randy Orton war, den man auch schon satt gesehen hatte. Das als Main Event bei einem der Big Four Pay-Per-Views, nee, danke, habe ich damals auch gedacht, sehe ich ganz genauso wie du.
Das war auf jeden Fall eine harte Nummer. 2014 dann nochmal bei Team Cena mit dabei. Da auch der Turn natürlich, einer der vielen Turns von Big Show gegen Team Cena dann eben. Und hat, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, hat er, glaube ich, dafür gesorgt, dass Cena ausgeschieden ist oder mit dem KO-Punch, oder?
Ich glaube, relativ zu Beginn schon des Matches, ja. Und dann, genau. Ja, das war auch eine Überraschung. In Anführungsstrichen damals ein Big Show-Turn. Wie kann sowas passieren? Big Show ist, glaube ich, auch der Wrestler, der am häufigsten in der WWE-Geschichte geturnt ist. Neben Kane wahrscheinlich.
Da bin ich mir sehr, sehr sicher, ja. Aber trotzdem, also man darf da es echt nicht außen vor lassen, wie oft Big Show hier im Main Events gestanden hat, wie viele Matches er bestritten hat und wie oft er einfach auch ein wichtiger Teil von irgendwelchen Elimination Matches gewesen ist. Also ist im Nachhinein, wenn ich drüber spreche, hätte ich vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze höher gehen
Genau,
können
das ist das, was ich sagte. Wenn er nicht im Main Event stand, stand er zumindest im World Heavyweight Title Match oder in einem der Elimination Matches, wie du gesagt hast. Also, ich hätte ihn auf jeden Fall ein bisschen höher eingeschätzt.
Tja, ich nicht.
Egal.
Machen wir weiter. Platz 7 habe ich den guten Hulkster gesetzt, Hulk Hogan, der natürlich eine relativ kurze Phase nur gehabt hat, wo er da eben ja on top gewesen ist bei der Survivor Series, aber wie ich finde, da auf jeden Fall eine extrem wichtige Rolle gespielt hat.
Ja, er stand zumindest fast immer im Main Event und war auch der, der am Ende fast immer eigentlich feiern durfte. Also auch wenn wir wieder über die Survivor Series reden, wie gesagt, die 1990er Survivor Series ist was für uns was ganz Besonderes und dann denkt man natürlich auch an Hulk Hogan in Top 10 und ein Platz 7 ist sicherlich gerechtfertigt, wenn man sieht, was er da auch noch geleistet hat. Ich meine, er ist ein wichtiger Faktor gewesen. 87 war natürlich auch bei der allerersten Survivor Series dabei und natürlich da auch gleich im Main Event.
Ja, also es ist ja auch immer ganz wichtig, dass du gerade, wenn du so einen neuen Event etablierst, dass man da auch wirklich erstmal die großen Tiere quasi irgendwie vorne wegschickt, weil damit verkaufst du halt dann eben die Pay-Per-Views. Und hier war es dann wirklich so, dass ein Hulk Hogan war über 5 Jahre, 5, 6, 7, 8 Jahre das Zugpferd von diversen großen Ereignissen. Das ist nicht nur die Survivor Series, das ist dann eben auch der SummerSlam zum Beispiel. Und ohne einen Hulk Hogan hätte es diese Events in der Form wahrscheinlich nicht so lange gegeben oder wäre die Buy-Rate nicht so hoch gewesen, wie dem auch sei. Und das hat ja auch einen Grund, weshalb er da eigentlich fast immer im Main Event gestanden hat und dann eben da auch gewonnen hat. Ne? Und deswegen ist eigentlich auch so das Besondere, also mal abgesehen davon, dass er halt beim ersten Match, also beim ersten Survivor Series Match, dass er da nicht gewonnen hat. Aber was ich noch viel wichtiger eigentlich finde, ist das Jahr 91, wo er dann eben den Titel an den Undertaker abgegeben hat damals. Das war für mich ein Schock.
Das war auch total überraschend damals. Das Ric Flair war ja kurz zuvor auch debütiert in der WWE und hatte seinen eigenen World Title mitgebracht. Das war der alte, ja, der alte goldene Titel, den man heute noch kennt, war der alte
Genau.
NWA-Gürtel in dem Fall damals oder alter WCW-Gürtel. Und Undertaker war ja damals ein Jahr gerade mal bei der WWE, hat aber bis dato eigentlich nie in den Main-Event-Regionen mitgekämpft, aber war auch unbesiegt oder zumindest, ja, er hatte bis zu dem Zeitpunkt nicht verloren gehabt. Und dann hat man dieses große Match gegen Hulk Hogan aufgebaut. Man dachte schon, es wird bestimmt schwierig für Hulk Hogan. Am Ende wird Hulk Hogan auch das Monster besiegen. So dachte man zumindest. Bis Ric Flair eingegriffen hat. Und ich glaube, er hat einen Stuhl einfach er hat einen Stuhl in den Ring geschoben und dann gab es vom Undertaker den Tombstone auf den Stuhl. Und da gab es tatsächlich ein Pin. 1, 2, 3. Und der Undertaker war zumindest für ein paar Tage neuer World Heavyweight Champion. Und Hogan hat eine Niederlage eingefahren.
Ja, das gab es damals nicht so oft, muss man halt mal ganz klar sagen. Klar, es gab die Niederlage gegen den Ultimate Warrior im Jahr davor, aber das war was anderes. Also das war ja auch so Superheld gegen Superheld irgendwie und hier war es dann auf einmal wirklich, dass der das pure Böse sozusagen gewonnen hat. Und ich war auch damals wirklich absolut geschockt, als ich das gesehen habe. Ne? Und dass dann Ric Flair wirklich so hinterlistig den Stuhl da reingeschoben hat. Und man hat ja immer bei Hogan immer damit gerechnet, so der kickt nochmal aus jeder Aktion. Gerade so als Kind warst du ja da wirklich absolut dabei. Und tja, das ist dann hier nicht passiert, ne?
Er ist nicht ausgekickt, er ist
Nee.
tatsächlich im Ring gepinnt worden. Das
Ja.
war schon, wie du gesagt hast, was ganz Besonderes. Es gab dann allerdings ein paar Tage später bei einem neu einberufenen Großereignis, was es nur einmal gab, Tuesday in Texas hieß es, glaube ich, wenn ich mich
Ja.
erinnere, den großen Rückkampf, der aber in einem, ja, einen großen Brawl geendet hat und so wurde der World Title damals für vakant erklärt. Bis zum Royal
Genau.
Rumble, bis zum großartigen Royal Rumble 92, den Ric Flair dann gewonnen hatte.
Ja, der wahrscheinlich beste Rumble aller
Da
Zeiten.
stimme ich dir absolut zu.
Das, mit einem kleinen Zögerer in der
Ich habe
Mitte
kurz
des
überlegt,
Satzes.
aber ich glaube, du hast vollkommen recht. Das war einfach ein ganz, ganz besonderer Rumble mit allem drum und dran.
Ja, also ich liebe den. Den kann ich mir, da kann ich mich reinlegen in diesen Rumble, weil der einfach so super ist. Ja, lass mal weitermachen hier. Platz 6 habe ich hier einen gewissen Randy Orton. Du hast gerade eben schon gesagt, der hatte 2013 schon so seine beste Zeit, seine coole Zeit hinter sich. Ist aber 2003 zum ersten Mal bei der Survivor Series angetreten und da auch gleich in einem höchst dramatischen Match, nämlich im ja, in der Auseinandersetzung zwischen Eric Bischoff und Steve Austin, was ja dann in diesem großen und großartigen Elimination-Style-Match resultiert ist. Mit auf der einen Seite, eben auf Team Bischoff-Seite, war es Chris Jericho, Christian, Mark Henry, Scott Steiner und eben jener Randy Orton. Und auf der anderen Seite, mit Steve Austin quasi als Begleiter, war es Booker T, Rob Van Dam, Shawn Michaels und die Dudley Boys. Und über diesen Kampf werden wir noch in unserem Patreon-Format hier, wie heißt es, Match of the Week, werden wir da noch längere Zeit drüber sprechen. Da haben sich Kai und Chris das den Kampf vorgenommen, weil das auch wirklich ein ganz spezieller Kampf war, den man sich angeschaut haben muss, vor allem wegen der herausragenden Leistung eines Shawn Michaels. Ja? Also was sind deine Erinnerungen an das Match?
Ja, ein Shawn Michaels, der wirklich damals eine großartige Leistung gezeigt hatte. Ich weiß noch, dass ich damals irgendwie auf Seiten von, ich war ganz klar auf Seiten von Team Austin. Austin konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr wresteln und hatte da diese Intimfehde mit Bischoff. War Austin ja, nicht zu dem Zeitpunkt Sheriff oder so von Raw? Extra geschaffene Position.
Irgendwie so eine Art
General Manager, aber er nannte sich, glaube ich, Sheriff. Und das war die Zeit, wo er immer mit seinem Quad zum Ring gefahren. Das war schon ganz schön cool. Und das Match war einfach super, obwohl man sich da mit so Leuten wie Mark Henry und Scott Steiner sich das gar nicht mal so richtig vorstellt. Aber Shawn Michaels hat in dem Kampf alle überragt.
Ja, also er hat ja wirklich, weil ja auch diese Geschichte mit Steve Austin und Shawn Michaels, das war ja damals dann WrestleMania 14, das letzte Match von Shawn Michaels vor der Rückenverletzung und so. Ist ja einfach eine Geschichte zwischen den beiden gewesen. Man wusste nie so genau, wird Shawn Michaels da wirklich alles geben, weil er sozusagen ja das Ass in dem Team gewesen ist und so. Und er hat dann wirklich gekämpft und am Ende hat es dann doch nicht ganz gereicht. Und das war ein ganz starker Kampf. Aber wie gesagt, da gehen Chris und Kai nochmal im Match of the Week drauf ein. Da ruhig mal reinhören. Weiter ja mit Randy Orton, ne? Also auch der hat gerade in den Elimination-Style-Matches kräftig mitgemischt, ne? Also 2004 war er im Main-Event auf Seiten mit Chris Benoit, Chris Jericho, Maven. Maven mal im Main-Event, das ist auch absurd, der wurde ja vorher auch rausgenommen. Aber da war ja noch der Babyface Randy Orton nach dem SummerSlam damals, was auch nicht funktioniert hat. 2005 war er ebenfalls
2004, Maven wurde da, glaube ich, nicht rausgenommen, oder? Er hat sich zumindest. Er war mit am Ende, also er ist im Kampf quasi als Teilnehmer schon gewesen oder ist er vorher aus dem Kampf ausgenommen worden?
Ich meine, man hat ihn doch, hat man ihn nicht vorher attackiert?
Das kann sein. Stimmt, man hat ihn, glaube ich, vorher attackiert und er hat dann nicht mitgekämpft, aber war trotzdem im Gewinnerteam und durfte einen Abend Raw sogar leiten.
Genau. So war aber das. Er wurde vorher attackiert. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich gehe mal davon aus, dass das halt eben...
Du hast vollkommen recht, aber das war schon was Besonderes.
Von Snitsky wurde Snitsky attackiert, genau, so war das von Snitsky. Wie konnte ich nur Snitsky vergessen?
Ein großartiger Gene Snitsky. Das ist der, glaube ich, Kanes Baby getötet hat, ja.
Der hat Kanes Baby ins Publikum gepantet, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall, stimmt, Maven durfte dann einen Abend Raw leiten, das war auch eine ganz besondere Geschichte, über die wir den Mantel des Schweigens hüllen wollen.
Das ist besser, genauso wie darüber, wie Maven Babypuppen durch die Gegend schießt. Snitsky. Ja, wie gesagt, stimmt, nicht Maven, Snitsky, ganz genau. Ja, wir haben es gerade schon angesprochen, dann Jahr drauf, 2005, war er bei Team SmackDown dabei, hat da eben seine Farben vertreten. Ja, drauf ging es dann gegen D-Generation X, das hat nicht so gut funktioniert. 2007, großes Titelmatch gegen Jeff Hardy. Ich springe mal da so ein bisschen vor, also wir können da vielleicht auch mal so 2010 kann man da noch genau mit reinnehmen, wo er eben da gegen Wade Barrett angetreten ist mit John Cena als Special Referee. Auch das keine gute Paarung, sage ich mal. Es war kein wirklich gutes Match und kein flüssiges Match, aber zumindest eben, ja, sag ich mal, für einen Wade Barrett wäre es halt hier an der Zeit gewesen, dass er irgendwie den Champion-Titel holt. Das hat da auch nicht funktioniert.
Hat man auch die Chance verpasst, auch aus Wade Barrett. Gut, das füllt wahrscheinlich auch einen gesamten Podcast, wenn wir das sagen. Aber aus dem hätte man auch viel, viel mehr machen können und müssen.
Ja, absolut. Also Wade Barrett war halt immer ja, auch ein verschenktes Talent, wir haben schon mal darüber gesprochen, ne? Also es war immer jemand, wo man gesagt hat, so, ja, der könnte noch irgendwie mehr draus werden und es hat halt dann eben nicht gereicht irgendwie, beziehungsweise es war dann irgendwie auch immer vom Booking her nicht konsequent genug und das hat dann eben immer geschadet. Ich bin gerade über 2005 einmal so rüber gepoltert, das ist natürlich Frevel, weil da muss man auch sagen, da gab es dann auch die Rückkehr des Undertaker, wo dann eine große Fehde mit Randy Orton eingeleitet worden ist, nach dem Match eigentlich.
Nach dem Match, genau.
Genau, da ist er dann nochmal zurückgekommen und ja, sollte man sich auch nochmal angucken, allein auch wie der Undertaker dann da aufgeräumt hat, weil das absolut, es wirkte, da waren übrigens auch die Dicks dabei, habe ich das schon mal, wir haben doch letztes Mal auch über die Dicks erwähnt und haben die Dicks haben hinterher mit Randy Orton gefeiert, wollte ich nur mal so erwähnt haben, weil wir letztes Mal über die Dicks geredet haben.
Schaut sie euch an, googelt, liebe Kinder, googelt bitte Dicks, bei, dann findet ihr ganz schöne Bilder.
Ja, genau. Ja, aber ansonsten Randy Orton immer jemand, der halt da in den oberen Card-Regionen mitgemischt hat und vor allem sehr oft halt eben in diesen wirklich großen brandübergreifenden Matches anzutreffen war. Ne? Also 2016 dann eben auch nochmal, wo er dann eben an der Seite von AJ Styles, Bray Wyatt, Dean Ambrose und Shane McMahon angetreten ist, gegen Team Raw, bestehend aus Braun Strowman, Jericho, Owens, Reigns und Seth Rollins. Also das war ja auch damals geiler, oder letztes Jahr
aber
war auch damals richtig geiler Main-Event, muss man auch mal dazu sagen.
Hätte man auch so nicht erwartet. Ja, ich war auch sehr, sehr positiv überrascht. Das war auch ein unglaublich langes Match. Das ging über 50 Minuten. Aber war von Anfang bis Ende total unterhaltsam. Wirklich richtig gut. Was man jetzt noch zu Randy Orton sagen muss, deswegen würde ich ihn auch weiter oben eigentlich in der Liste sehen, dass er ja eigentlich durchgehend, ich glaube, bis auf 2014 und 2015 jedes Jahr seit seinem Debüt bei der Survivor Series in irgendeiner wichtigen Rolle dabei war. Seit 2003 durchgehend, außer 2014 und 2015. Von daher hätte ich ihn auch weiter oben gesehen.
Ja, aber ich mag Randy Orton nicht, deswegen ist er nicht so weit
oben. Okay, kann ich auch verstehen.
Nein, das ist es. Ich meine, so diese Listen haben ja immer das Problem, wie gewichtest du das? Ne? Also ich mache das immer manchmal auch ganz subjektiv. So wie gut kann ich mich daran noch erinnern, was da passiert ist? Und manchmal ist es einfach so, dass ich da so, dass mich das emotional nicht gepackt hat und dadurch sinkt das direkt in meiner Ranking-Skala quasi. Also das macht es ja dann so schwierig. Deswegen habe ich dann so Leute wie, kommen wir zu Nummer 5.
Da warte ganz kurz. Bevor du jetzt über Brett Hart redest, muss ich dich darauf nochmal ansprechen. Du sagst also, du entscheidest deine Listen aus Sympathie. Aus dem Grund ist wahrscheinlich Mojo Rawley auch nicht in der Top 10 der besten Survivor-Series-Charaktere, oder?
Nee, ich sage nicht, dass ich auf Basis von Sympathie, sondern auf Basis von Emotionen. Das ist halt für mich eigentlich so das viel Entscheidendere. Okay. Also an Randy Orton hat für mich viele Matches gehabt. Ich weiß, dass er dabei war, aber das hat mich nicht so berührt, dass ich da wirklich die tiefen Erinnerungen dran habe. Also wie gesagt, da sind ein paar Matches dabei, wo ich sage, ja, das war geil. Also 2005 fand ich super. 2004 habe ich auch irgendwie noch im Kopf, weil ich das damals sehr, sehr viel geschaut habe. 2003 genauso. Und dann so diese Zeit 2009, das ist für mich vieles, auch 2011, das sind auch so Matches, wo ich gesagt habe, so, ja, okay, die waren halt irgendwie da, aber da war er dann auch irgendwie schon durch für mich, so gedanklich. Und erst so 2016 war dann wieder so ein Kampf, wo ich gesagt habe, so, ja, das kann ich machen. Und 2013 war halt ein Riesenstinker.
Ja, also, du hast ja vollkommen recht. Sorry. Ich wollte auch noch mal kurz erfahren, warum Mojo Rawley nicht in der Top 10 ist, aber
war der auch schon bei der Survivor Series?
Ist mir auch vollkommen egal.
ja, Platz 5, Bret Hart. Ganz klar, an dem geht nichts vorbei. Auch eigentlich in der Anfangsphase bei jeder Survivor Series dabei, also von 87 angefangen, in den ersten ganz, ganz großen Elimination-Style-Matches, da war es ja dann noch so, dass wirklich dann auch Tag-Teams quasi sich zusammengetan haben und man hatte dann irgendwie 5 Tag-Teams auf jeder Seite. Wo man dann eigentlich kaum noch was gesehen hat von lauter Leuten, die um den Ring standen.
Ja, das war die Zeit 10 gegen 10. Das war fast ein Royal Rumble quasi oder eine große Battle Royale. Aber es war auch ein Elimination-Style. 5 Teams gegen 5 Teams. Das war schon, damals hatte man auch übrigens noch weit über 5 Teams im Roster. Das hat man heutzutage auch nicht mehr unbedingt.
Das stimmt. Andererseits hast du da auch sowas wie die Young Stallions mit Jim Powers und Paul Roma dabei.
Ich mochte die Young Stallions.
Ich fand die damals schon ultra langweilig. Es tut mir leid. Ich fand, Jim Powers war immer so jemand, der war dann irgendwann noch mit dabei und war aber immer so jemand, der durfte dann seine 3 Aktionen zeigen, die er dann doch irgendwie verloren hat.
Ja, aber Paul Roma ist immer ein ehemaliger Four Horseman.
Ah, das sagst du jedes Mal, aber Paul Roma war auch furchtbar.
Ah, gut, aber man hatte 87, man kann kurz mal die Teams erwähnen, weil das schon interessante Teams waren. Strikeforce, Rick Martel und Tito Santana, gutes Team. Die British Bulldogs, herausragendes Team. Die Killer Bees, auch ein tolles Team, total unterschätzt. Gerade Jim Brunzell, ganz, ganz, sehr unterschätzter Wrestler. Die Rougeau Brothers, der Mountie, ja, der ehemalige Mountie mit seinem Bruder Ray Rougeau, der ja auch heutzutage wieder bei der WWE angestellt ist. Ich glaube auch als, ist er nicht Kommentator bei den Franzosen?
Genau, Raymond bitte.
Raymond. Entschuldigen Sie, ich habe nur 8 Jahre französische Schule, dann zum Glück nicht mehr. Ja, und die Young Stallions, die wir gerade erwähnt haben, auf der einen Seite, also wirklich fünf Teams gegen Demolition. Die Bolschewiks, das war auch ein Team aus Nikolai Volkov und Boris Sukhov, wobei Nikolai Volkov sicherlich der talentiertere von beiden war. Das sagt schon einiges aus.
Der konnte auch besser singen.
Die haben, das war auch was Cooles. Die haben damals tatsächlich die russische Nationalhymne gesungen und das hat so für Heat gesorgt. Das ist etwas, was man heutzutage immer noch versucht bei den ausländischen Wrestlern. Das Dream Team, Dino Bravo und Craig Valentine, wobei ich das bessere Dream Team fand, das waren Brutus Beefcake und Craig Valentine. Die waren ja auch eine Zeit auch als Dream Team unterwegs. Ja, und die Hart Foundation, Brett und Jim Neidhart und die Islanders, quasi die Original Headshrinkers, die Original Usos. Also die
ja, so quasi ungefähr. Und das Witzige ist ja eigentlich, wenn man sich so diese Match-Konstellation von 87 mit der von 88 vergleicht, die sind gar nicht so großartig anders. So, ich habe gerade mal die, da waren dann dafür noch die Powers of Pain und die Rockers dabei. Gut, und die Brainbuster und die Conquistadors, da sind schon noch ein paar andere dabei, aber es ist schon sehr ähnlich, was man da so ähnliche an Tag-Teams da zusammengewürfelt
hat. Man hat damals alle Teams einfach zusammen in ein Match gesteckt. Das ist schon was Cooles gewesen. Aber es waren auch lange Matches und die auch jetzt nicht besonders gut waren. Aber es war schon witzig, dass man wirklich so viele Leute damals in einem Team, in einem Kampf gesehen hatte.
Ja, ja, aber für mich so emotional, wir haben es gerade schon gesagt, 1990 ist da halt eben wichtig, weil das Debüt des Undertaker da anstand, wo dann eben Bret Hart auf Seiten des Dream Teams mit Dusty Rhodes, Jim Neidhart und Coco Beware auf der anderen Seite standen. 91 habe ich gerade angesprochen, das war dieses geile Opening-Match mit Bret Hart, Roddy Piper, dem British Bulldog und Virgil auf der einen Seite und Ric Flair, Ted DiBiase und dem Mountie und dem Warlord auf der anderen Seite. Das Match ist total geil und es hat für mich, wenn man sich das anguckt, ist das Ende, versteht man überhaupt gar nicht, weil am Ende gibt es halt ein riesige Kloppe zwischen allen und dann gewinnt Ric Flair.
Ja, es gab niemanden, der ausgeschieden ist in dem Kampf vorher und alle haben sich aber draußen gebrawlt und wurden alle ausgezählt. Nur Ric Flair hat sich natürlich klugerweise in den Ring zurückgerollt und ist nicht ausgezählt worden.
Ja, ich habe es bis heute nicht verstanden.
Aber ist egal, aber geiles Match auf jeden Fall, stimme ich dazu, trotz des Warlords und Virgil auf beiden Seiten.
Aber ich muss auch noch mal eine Lanze für den Mountie brechen übrigens. Ich habe mir jetzt die Tage noch mal den SummerSlam 91 angeschaut, wo es ja den Mountie gegen den Big Boss Man gibt. Und sorry, das ist so Gold, was der Mountie da macht. Das ist so witzig. Also egal, wie er die Schläge vom Bossman verkauft teilweise, aber auch diese Szenen, die er muss ja dann hinterher in den Knast, das war ja so eine Match-Stipulation, dass er dann eben in den Knast muss, wenn er oder einer von den beiden
muss in den Knast, nachdem wer verliert. Eine Nacht im Gefängnis verbringen oder irgendwie so war, das war die Stipulation des Matches. Ja, es war geil. Also der Mountie ist echt ein unterhaltsamer Charakter. Nicht nur ein Comedy-Charakter, sondern auch, der war ein richtig guter Wrestler. Und auch die Zeit bei den Quebecers nachher mit Pierre, Quebecer Pierre, das war, wow, das ist ein tolles Team. Toller Wrestler, charismatischer Wrestler. Schade, dass er, gut, war jetzt nicht einer der besten Wrestler, aber er war schon was Besonderes und an den denke ich auch gerne zurück.
Ja, ich habe sogar ja nochmal irgendwie den guten Karl Ulé, wie er damals, der Pierre hieß ja mit bürgerlichem Namen Karl Ulé, der war ja dann irgendwann nochmal beim Karat übrigens. Ich meine, das war 2008 oder so, da habe ich den nochmal live gesehen und ich kann mich daran erinnern, waren die ersten Worte, die ich mit dem guten Walter damals gewechselt habe, wo ich weiß gar nicht, ob Walter an der Bar stand oder wie auch immer. Und da kam halt dann der PCO, wie er damals hieß, kam dann rein. Pierre-Karl Ulé kam dann rein und wir alle so, natürlich alle Hardcore-Fans so, wir wollen, keine Ahnung, Generico sehen oder wen auch immer, ne? Und Daniel Bryan und Bryan Danielson, keine Ahnung. Und Walter stand daneben und war einfach nur so in seinem, mit seinem Akzent so, hey, das ist doch geil, was willst denn du?
Ist ja auch cool. Ich habe ihn auch mal live gesehen, ich glaube in der deutschen Liga, ich weiß nicht, ob es sogar die CWA war, das war noch vor der Quebecers-Zeit. Da waren auch so Leute wie Duke Trocy, der war damals Champion in Deutschland. So Leute wie Rhino Richards, der später Rhino und Osamu Nishimura, ein junger Japaner, der dann zu einem der Topstars in Japan wurde. So Leute dann damals bei einer Veranstaltung. Ich glaube, es war in Bremen, aber es ist schon ewig her.
Ja. Egal. Und dann wurde aus Pierre-Karl Ulé ein Pirat irgendwann.
Aus ihm wurde ein Pirat, klar. Das lag auch daran, dass er tatsächlich ein Glasauge hatte und man einfach auf die Idee kam, warum nicht? Warum gibt man ihm nicht einfach hier eine Augenklappe? War auch eine coole Zeit. Diese hat eine kurze, aus dem hätte man auch mehr machen können.
ja, wo er die eine ganz kurze Fehde mit Bret Hart gehabt hat, um hier den Kreis zu schließen, und weil er ihm die Jacke geklaut hat.
Richtig. Ja, Piraten hatten es nicht einfach bei der WWE. Da gab es ja einige, die es leider nie weiter geschafft haben.
Stimmt, Paul Burchill
gab es auch. Paul Burchill, großartiger Mann, großartiger Wrestler, aber der hat es leider sich überhaupt nicht durchsetzen können und wrestelt inzwischen auch nicht mehr.
Ja, aber der war sehr charismatisch, auch natürlich durch, wie heißt das, Fluch der Karibik angehaucht hier, Pirates of the Caribbean.
Total.
War sehr gut. Hab mich auch damals gewundert, dass man nicht mehr aus dem gemacht hat.
Dafür haben wir jetzt eine Piratenbraut, um dich nochmal ganz kurz zu unterbrechen. Kairi Sane, tolle Frau.
Stimmt.
Von der sehen wir mehr. Aber die hat es bisher noch nicht geschafft, bei der Survivor Series anzutreten. Deswegen, Olaf.
Die hat doch kein Glasauge, daran liegt es.
Noch nicht, aber bestimmt bald ein Glasellebogen.
Ja, genau. Ja, das garantiert. Ja, Bret Hart, vollkommen abgeschwiffen hier eine Runde. 1992 natürlich Bret Hart gegen Shawn Michaels im Main Event. Bret Hart damals als Champion und Shawn Michaels als Herausforderer. Technisch großartiges Match, was ich zu der damaligen Zeit überhaupt nicht zu schätzen wusste. So, ich weiß, dass ich das furchtbar langweilig fand damals, obwohl es echt ein gutes Match ist, so in der Retrospektive. Dann hat Shawn Michaels aber auch so seine, Bret Hart aber auch so seine, ja, sagen wir schwächeren Matches gehabt. 93 dann, mit seiner Family, also die Hart Family gegen Shawn Michaels und die Ritter, wo ja eigentlich Jerry Lawler und die Ritter hätten antreten sollen. Der ist ja dann, glaube ich, wegen rechtlichen Problemen, glaube ich, nicht angetreten, also Jerry Lawler.
Ich glaube, da musste Shawn Michaels da einspringen. Da gab es irgendeine Geschichte mit Minderjährigen, wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt nichts Falsches sagen, was sich dann aber Ende als falsch rausgestellt hatte. Also da war nur, ist es so? Ich glaube, das war die Zeit, warum Jerry Lawler kurzzeitig nicht aktiv war bei der WWE und deswegen ist Shawn Michaels eingesprungen. Mit den Rittern, was ja eigentlich keinen Sinn gemacht hat. Aber das war für die Bret Hart-Geschichte, das war ja der Start der Fehde gegen Owen Hart schon sehr wichtig.
Genau, weil Owen Hart ja da gesagt hat hier, Bret Hart ist so selfish und Owen Hart war ja der Einzige, der ausgeschieden ist, weil er ja in Bret Hart reingerasselt ist und Bret Hart will nur die Aufmerksamkeit und so. Genau. Und dann, das war dann der Anfang des Aufstiegs von Owen Hart.
Sehr, also sehr geile Fehde.
Weniger wichtig. Ja, aber weniger wichtig für Bret Hart vielleicht,
genau, aber sehr, sehr, sehr wichtig für Owen Hart. Aber eine Frage an dich, Olaf, und da kannst du mal dein Fachwissen zeigen. Weißt du, wer unter den Masken der Knights steckte? Das waren ja maskierte Wrestler. Ich kann mich an einen noch erinnern. Einer weiß ich noch, aber mehr weiß ich leider nicht mehr.
Einer war der Brooklyn Brawler.
Einer
war
Brooklyn Brawler, okay.
Ich glaube, war nicht einer Mike Sharp?
Das kann sein. Ich glaube, der andere war Barry Horowitz, wenn ich mich richtig erinnere. Das also wirklich die Creme de la Creme, der Edeljobber damals. Und einfach eine Maske aufgezogen.
Ich war auch damals so enttäuscht. Also auch da, ich habe da, es wurde ja nur angekündigt, so Jerry Lawler rekrutiert seine Ritter. Ja. Und ich habe mir da halt ausgemalt, wen wird er denn holen, weißt du? Und ich habe dann irgendwie überlegt und gedacht, welchen geilen Wrestler der irgendwie da auf seine Seite ziehen würde. Und dann kam einfach nur drei Typen mit einer schwarzen Maske und irgendwie in andersfarbigen Kostümen an. So, ja geil, das hat ja auch total für mich funktioniert. Naja.
Ich glaube, Mike Sharp hat man sogar an seinem Tattoo noch erkannt. Der hatte ja einfach so ein ganz schreckliches Tattoo am Arm und das hatte er einfach als Ritter dann auch. Und das wurde gar nicht mal überdeckt. Ich glaube, so war das, stimmt.
Ja, das war auf jeden Fall auch, das war ein ganz merkwürdiges Match. Auch war auch extrem lang dafür, dass es eigentlich so eine Notsituation gewesen ist. Also dafür ging es ja trotzdem über eine halbe Stunde. Schon sehr, sehr lang. Ja, 94, Bret Hart gegen Bob Backlund, auch wieder sehr, sehr lang, 35 Minuten, vollkommen überraschender Titelwechsel damals in Richtung von Bob Backlund. Also Backlund war dann auf einmal zumindest für kurze Zeit Champion, auch lange über seinen Zenit hinweg, wo er diese Geschichte gehabt hat, dass er durchgedreht ist und so und den Crossface Chicken Wing ja bei jedem angesetzt hat.
Ich fand's aber cool, die Zeit. Also ich mochte Bob Backlund. Ich fand den unterhaltsam. Der ist ja auch immer noch unterhaltsam, wenn man ihn heutzutage immer noch sieht. Der ist ja sowieso durchgedreht irgendwie. Keine Ahnung. Klar war das war ein Wrestler aus der Vergangenheit, der eigentlich in der Zeit überhaupt nichts zu suchen hatte. Aber irgendwie hat's bei mir geklickt. Ich fand das super. Ja, 35 Minuten, das kann mich gar nicht mehr erinnern, dass das Mensch so lange gedauert hat. Dafür hat er nur innerhalb von 10 Sekunden, glaube ich, seinen Titel wieder verloren gegen Diesel.
Genau, ja, da gab es einfach nur einen Kick und die Powerbomb im Madison Square Garden und dann war der Kampf vorbei, ja. Und dann war Diesel ja ein Jahr, glaube ich, oder über ein Jahr Champion, beziehungsweise bis zur nächsten Survivor Series ja dann, ne, wo er dann gegen Bret Hart verloren hat, passenderweise, im No-Holds-Barred-Match bei Survivor Series 95. Das war ein gutes Match, also ich mochte immer die Aufeinandertreffen von Bret Hart und Diesel, ich finde, die hatten eine gute Chemie zusammen.
Das stimmt, also Diesel hat nicht sehr, sehr, sehr viele gute Matches in seiner WWE Championship-Zeit gezeigt, muss ich mal ehrlich sagen. Aber er hatte auch nicht die besten Gegner bekommen. Aber das Match gegen Bret Hart war schon gut.
Ja. Dann 96, ein Match, was absolut fantastisch war. Number One Contendership um die WWEF World Heavyweight Championship zwischen Bret Hart und Steve Austin. Das war ja damals die Zeit, wo Bret Hart dann zurückgekommen ist, gesagt hat, er will gegen den Besten antreten und hat sich dann Steve Austin rausgesucht. Geniales Match. Und das war ja eigentlich nur der Aufgelopp zu dieser ganz, ganz großen Fehde, die ja dann bei WrestleMania 13 kulminiert ist. Und auch hier hat man halt dann eben schon gesehen, das war halt geil. Und dann eben auch der Einroller Bret Hart hat dann eben auch so eher mit einer Notaktion gewonnen, hat dann Steve Austin dadurch noch gut aussehen lassen. Ah, das war super. Und das war dann eben auch schon so der Anfang der Attitude Era. Also 96, Ende 96, finde ich, hat man es dann gemerkt, dass so ein Umschwung stattfindet, auch wenn da noch viel Scheiß dabei war. Wenn wir gleich zu jemand anders kommen und seinem Debüt, da kommen wir auch auf den Scheiß zu sprechen. Aber das war ein geiler Kampf.
Das war ein geiler Kampf. Ja. Und wie du gesagt hast, der Aufgalopp zu einer ganz, ganz großen Fehde. Vielleicht eine der wichtigsten Fehden der WWE-Geschichte.
Ja. Und dann 97 natürlich Montreal Screwjob. Ich glaube, da haben wir inzwischen schon so oft drüber geredet. Aber das war nicht unbedingt ein gutes Match, aber es war ein wichtiges Match. Also beziehungsweise das, was daraus resultiert ist. Wie hast du das eigentlich, ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal gefragt, wie hast du es damals aufgenommen?
Ja, es war eine krasse Situation für mich. Ich meine, damals war man ja schon so ein bisschen mehr in der Materie drin. Ich hatte damals auch schon so diese Dirt Sheet Sachen gelesen. Ich war Abonnent des Wrestling Telegrams und hatte so dann News bekommen, die ich vorher nicht hatte. So, ich war so, habe mich wie ein kleiner Insider gefühlt. Aber als ich den Kampf gesehen habe, wusste ich natürlich vorher noch nicht, was passiert. Und dann, als ich gesehen habe, hey, was ist denn da los? Der hat doch gar nicht aufgegeben. Das war schon was Krasses. Und für mich eine der prägendsten Sachen. Klar, der Montreal Screwjob. Das ist quasi der Startschuss für die Attitude, für die große Zeit damals gewesen. Das war was man nie vergessen wird als Wrestling-Fan, wenn man damals das mitbekommen hat.
Ja, und Bret Hart, das war dann auch das Ende von Bret Harts WWE-Karriere, ist ja danach dann auch zu WCW gewechselt und hat er ja nie irgendwie so die Anerkennung bekommen, die er irgendwie verdient hätte. Ja. Aber Bret Hart hier 10 Jahre in Folge war hier aktiv bei der Survivor Series, muss man mal ganz klar so sagen. Ne? Also er war von 87 bis 97 bei jeder Survivor Series da. Und allein dafür, glaube ich, ist Platz 5 schon mehr
zurecht, als verdient. Mindestens. Aber um das nochmal ein bisschen zu korrigieren, Bret Hart kam ja nochmal zurück in die WWE und hatte ja noch Matches, war sogar nochmal US-Champion.
Ach stimmt, ja, das ist in meinem Gedächtnis hat das nicht stattgefunden. Du hast natürlich recht, aber
das ist auch nicht schlimm.
Ja, er hatte noch Matches, ja, aber das war halt nicht der Bret Hart, der es halt früher mal gewesen ist. Muss man ganz klar so sagen.
Das muss man ganz klar sagen. Aber das Match bei WrestleMania gegen Vince McMahon, obwohl das so schlecht es auch war, war schon irgendwie was Besonderes. Auch für Bret Hart, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das war eine Genugtuung halt nochmal für ihn, das auch dann nochmal da zu zeigen, um es mal so zu sagen. Ja, Platz 4. Da, glaube ich, können wir drüber diskutieren, weil es ist eigentlich ein Mann, der nicht so ewig lang dabei gewesen ist, aber auch da wieder sehr wichtige Rollen gespielt hat. Es geht natürlich um The Rock. 96 debütiert und ich habe gerade schon gesagt, so von wegen Gimmickmüll, da gehört Rocky Maivia auf jeden Fall auch rein, wie er damals angekommen ist mit seinem blauen Flatterband, was er gehabt hat und den ganz furchtbaren Haaren. Aber noch viel, viel schrottiger war damals einer seiner Tag-Team-Partner. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Er ist nämlich an der Seite vom Stalker aufgetreten. Shaggy, was war der Stalker?
War der Stalker nicht Charakter von Barry Windham?
Ja,
so.
Der Stalker war so ein war so ein Militär-Tarnmensch irgendwie.
Ich weiß auch nicht, warum er der Stalker irgendwie hieß. Das habe ich damals auch nicht verstanden. Dass Barry Windham halt in Tarnklamotten, aber auch das Gesicht irgendwie in Tarnfarben.
Ja, das hat hinten und vorne keinen Sinn gemacht. Und ich weiß auch, er hat auch so eine komische Musik gehabt, so mit ganz merkwürdigen Geräuschen einfach nur. Was ist das? Naja, auf jeden Fall hat immerhin Rocky Maivia hat hier überlebt in seinem Debüt und hat, glaube ich, als letztes Goldust rausgekegelt mit dem Shoulderbreaker, wenn ich mich nicht...
Das war damals noch sein Finishing-Move, genau, der Shoulderbreaker.
Ja, wieso auch nicht. So. Ja, das ist halt ein doofer Finisher, oder?
Na klar, man hat es aber auch... Aber der People's Elbow ist auch nicht unbedingt der bessere Finishing-Move, aber der war weitaus mehr over, als der Shoulderbreaker war.
Ja, wäre es mal der Shoulderbreaker des Volkes geworden dann, vielleicht ja.
Richtig.
Man weiß es nicht. Ja, 97 dann quasi der Aufstieg zur Nation of Domination, wo er dann eben dabei gewesen ist und dann eben da auch dann so peu à peu sich da um die Vormachtstellung innerhalb der Gruppierung beworben hat und da sich da hochgekämpft hat. Ganz, ganz wichtig ist dann 98. Und du hast gesagt, das war ein großartiges Turnier. Es ging damals ja, Deadly Games hieß das ja, der Event ja damals, und so hieß auch das Turnier. Es ging dann um den Champion-Titel damals. Und ich fand das total schrecklich. Und du fandst das großartig?
Ich fand das super. Das ist eines der besten Turniere, die ich in meiner Wrestling-Laufbahn schauen durfte. Wieso fandst du das schrecklich? Das war so gut durchdacht, das war so witzig gemacht und das war so überraschend am Ende. Hat einfach alles gepasst, fand ich.
Ja, aber das war ja auch wieder so ein bisschen Montreal Screwjob-Bezug. Das hat mich, glaube ich, gestört. So gegen Ende. Das war ja so ein bisschen die Hommage an den Montreal Screwjob. Ich weiß nicht, und da war halt auch, für mich war das so zerfahren, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass damals war ja WWE oder WWF war ja damals eine Zeit lang aus dem Free-TV weg und man hatte quasi dann so einen ganz harten Einstieg wieder gehabt als Wrestling-Fan und das war nämlich dann einfach mit diesem Event. Ich glaube, du warst einfach mal so ein halbes Jahr lief WWF nicht und du hast dann immer nur so ein bisschen so beiläufig mitbekommen und auf einmal steigst du dann mit diesem Event wieder ein und alles war anders. Weißt du, du hast auf einmal, ist irgendwie jeder Wrestler ist, sieht anders aus, es gibt andere Gimmicks und vielleicht habe ich das deswegen so schlecht in Erinnerung. Und man muss auch dazu sagen, in diesem Turnier gab es auch das Match zwischen X-Pac und The Real Man's Man, William Regal, wollte ich nur mal so erwähnt haben.
Na, also ich ja klar, aber ich fand den Real Man's Man, William Regal, fand ich richtig toll. Ganz ehrlich, ich fand das hat überhaupt nicht zu William Regal gepasst, das Gimmick. Da war er ja eine Art Holzfäller, so mit Holzfäller-Outfit und ja, das hat überhaupt nicht zu ihm gepasst, aber ich fand es irgendwie so cool, dass man ihn so erstmal dargestellt hat. Ich fand es so cool, dass ich sogar den Namen Wheelman's Man lange als Nickname in diversen Wrestling-Foren benutzt habe. Jetzt habe ich mich übrigens geoutet. So. Also ganz, wenn ich gerade alle Leute von früher aus den Foren, von Genickbruch und so noch treffe, die nennen mich alle heute noch Wheelman's Man, tatsächlich, witzigerweise. Sagt keiner Shaggy oder Michael Schwarz oder der Clown, nein, die sagen Wheelman's Man zu mir. Ich habe da aber im Vorfeld auch noch Wrestling geschaut. Ich weiß gar nicht, es war in Deutschland nicht richtig zu sehen, aber eher durch irgendwelche Umwege habe ich damals noch geschafft, es weiterhin zu verfolgen. Und ein The Rock wurde ja im Vorfeld, der war ja vorher Heel eigentlich und ist zum Face, das Publikum hat ihn zum Face geturnt. Das war das Publikum einfach und die haben ihn so angenommen. Und der andere Superstar, den das Publikum so gefeiert hat, das war The Rock. Und die beiden haben dann gegen den bösen Chef der Liga, gegen Vince McMahon, sich ein bisschen zusammengetan haben, ihm gezeigt, dass es halt auch anders geht, dass man nicht, und das Publikum hat die beiden bejubelt. Und dann war noch ein Mankind, der einem irgendwie leid getan hat, der sich aber beim Chef eingeschleimt hat und Vince McMahon ihm gesagt hat, okay, wir machen dich einfach zum neuen Champion. Und das hat sich im Turnier ja dann komplett umgedreht am Ende. Und das fand ich schon irgendwie was ganz Geiles. Da war ich sehr überrascht und man hat aus dem coolen, Face, der angehenden Face The Rock ein super Heel gemacht und das fand ich gut.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und es war halt enorm wichtig für The Rock, muss man ganz klar sagen, weil er auf einmal war halt der Corporate Champion, also vorher war er der angehende People's Champion und plötzlich war er dann eben der Corporate Champion und das hat auch seinem Charisma nochmal so einen richtigen Boost gegeben, dass er da eben den Bösewicht raushängen hat lassen dürfen. Absolut wichtig für die Entwicklung von The Rock.
Aber auch für die Entwicklung von Mankind. Das hat auch Mankind zum Main Eventer dann erst dann richtig gemacht. Also es ist schon vielleicht gab es nicht die besten Matches bei dem Deadly Games Turnier 98, aber es war ein unwichtiges und erinnerungswürdiges Turnier und deswegen für mich auch was Besonderes.
Also von der Geschichte her kann ich das verstehen. Aber vielleicht habe ich auch die Geschichte deswegen nicht so komplett verinnerlichen können, weil ich halt eben davor diese Entwicklung nicht mitgekriegt habe, weißt du?
Ja,
also, klar. Und dadurch ist natürlich meine Erinnerung daran nicht so prägnant, wie das vielleicht bei dir gewesen ist, der dann da noch mehr am Ball gewesen ist, als ich das damals war. Aber klar, also von der historischen Bedeutung und von der geschichtlichen Bedeutung absolut wichtiges Turnier. Und Mankind und The Rock haben ja dann auch sich in den Folgemonaten ja die Grütze aus dem Leib geprügelt. Ne? Da gab es ja dann von dem MT Arena Match über das, was war das damals, das I Quit Match beim Royal Rumble genau. 99. Die haben sich ja unfassbare Schlachten einfach geliefert. Und deswegen, das war absolut wichtig, da gebe ich dir vollkommen recht. 99 haben wir schon angesprochen, da gab es dann das Triple Threat Match mit Big Show und Triple H. 2000, immerhin der Sieg gegen Rikishi, so, I did it for the Rock. I did it
for the Rock.
2001 ist er dann zurückgekommen als das Ass für Team WWF gegen die Alliance, also ECW und WCW. Auch eine wichtige Rolle da hat er da auch gespielt. Und natürlich dann 10 Jahre später die Rückkehr. ne, mit John Cena zusammen gegen Awesome Truth, also R-Truth und The Miz. Und ich glaube, das ist ein Match, weshalb heute noch so viele The Rock hassen, oder?
Ja, aber warum? Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Klar hätte, also ich hätte mich mehr gefreut, wenn The Rock nicht zu dem Match zurückgekehrt wäre, sondern erst tatsächlich zu WrestleMania. Und ich finde, ja, es war was trotzdem, es ist trotzdem geil, dass er wieder in den Ring gestiegen ist. Ich meine, er hat es nicht nötig. Er war zu dem Zeitpunkt kurz davor, der bestverdienste Schauspieler überhaupt zu werden, was er dann ja auch war. Also er ist eine Ikone in Hollywood, er ist einer der bestverdiensten Künstler weltweit. Und dann geht er, weil ihm das Wrestling noch wichtig ist, zurück in den Ring. Ich finde das gut. Ich finde das eine tolle Sache. Ich mag The Rock und ich mochte The Rock davor und auch nach dem Once in a Lifetime und auch nach Twice in a Lifetime. Ich bin ein The Rock-Fan und ich finde, er ist was ganz, ganz Wichtiges fürs Wrestling. Und der Kampf war unterhaltsam. Warum nicht?
Ja, also ich glaube, das ist einfach dieses, ich glaube, viele hätten die Rückkehr von The Rock mehr geschätzt, wenn es so gewesen wäre, wie du gesagt hast, dass er einfach nur zu den wirklich ganz, ganz großen Matches rübergegangen ist und nicht für ja, dieses Warmmach-Match, weil so hat es sich für mich halt angefühlt, weißt du, wie so ein Warm-up, bevor es dann gegen John Cena losgeht.
Klar, man hatte nie das Gefühl, dass Awesome Truth überhaupt eine Chance haben, also im Vorfeld nicht, eben, während des Matches nicht und auch danach nicht. Aber dafür kann jetzt ein Wrestler wie R-Truth sagen, ja, er war in einem Main-Event bei einem der Big Four gegen The Rock im Ring.
Damals waren die ja auch over wie total. Sau, muss man auch mal ganz klar sagen.
Ganz auch schon mal, ne, erwähnt. Also das war ja die Little Jimmy-Zeit, wo R-Truth seine Begleitung hatte mit dem kleinen unsichtbaren Jimmy.
What? Ja, aber auch total verrückt total einfach gewesen ist, ne? Das hat er auch echt super gespielt. Und das war die unterhaltsamste Zeit von R-Truth, die es irgendwie jemals gegeben hat und die er dann auch leider, ja, wo er relativ schnell auch fallen gelassen worden ist, was ich sehr schade fand eigentlich. Also man hat ihn dann ja irgendwie in der Folge relativ fix wieder zum Babyface geturnt und ab da war er wieder langweilig. So, naja.
Tja, aber ist, machst du nichts. Ich glaube, es lag auch daran, dass es sich von Jimmy irgendwann getrennt hat. Da gab es ja leider keine Fehde.
Ja. Was gegen Little Jimmy? Ja, das wäre auch mal interessant gewesen. Wrestling gegen einen Unsichtbaren.
Tja, das gibt es ja in Japan. Das hat man ja auch schon erwähnt.
Das stimmt. Ja, Platz 3. Wer ist denn auf Platz 3 hier in unserer Liste?
Jemand, der eigentlich fast bei jedem der Big Four mindestens in den Top 3 sein wird in den nächsten Jahren, wenn wir sowas, diese Performerlisten weitermachen. Und zwar niemand Geringeres als jemand, der jetzt auch dieses Jahr wieder in einem Elimination Match dabei sein wird. Und zwar im diesjährigen SmackDown-Team. John Cena.
Ja. John Cena 5-mal im Main Event, also wenn er jetzt dieses Jahr nochmal antritt, ist er zum 6. Mal im Main Event. Allein deshalb ist er da schon ganz oben mit dabei. Also 2003 ist er quasi bei Survivor Series debütiert, natürlich vorher schon angetreten, aber dann eben sein erstes Match bei Survivor Series bei Team Angle. Wir haben gerade schon so ein paar Matches angesprochen natürlich. Wir wollen hier noch ein paar hervorheben. 2008 Titelgewinn gegen Chris Jericho. Muss man auf jeden Fall erwähnen. 2009, das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass es da das Match zwischen John Cena und der G-Generation X quasi gegeben hat, mit Shawn Michaels und Triple H. Das war auch ein geiler Kampf und auch mal von der Star-Power her hier unfassbar, also, oder? Also,
definitiv. Also ich meine, Cena, Michaels, Triple H gehören zu den Top 5 der letzten 20 Jahre und die gegeneinander immer wieder zu sehen, das war ein gutes Match. Das war ein wirklich gutes Match. Ja. Und zu Recht auch einen erinnerungswürdig.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben es gerade schon angesprochen, 2011 haben wir das Tag-Team-Match mit The Rock gehabt, was natürlich wichtig dann für die WrestleMania-Geschichte gewesen ist. 2012 haben wir schon angesprochen, war er da ja in dem Triple Threat mit CM Punk und Ryback mit dabei. 2013 Titelverteidigung gegen Alberto Del Rio und 2014 hat er eben sein Team angeführt gegen die Authority, ehe dann eben Big Show gegen ihn geturnt ist und am Ende gab es dann eben den Sieg von Ziggler über die Authority durch Eingreifen von Sting. Also John Cena, jemand, der wirklich jetzt auch über lange Zeit da eine prägende Rolle gespielt hat und immer wieder große Matches gehabt hat. Aber an den folgenden Zweien, da kommt er dann trotzdem nicht ganz vorbei. Außer du widersprichst mir da, Shaggy.
Stimme ich dir zu.
Ich habe jetzt mal, also das ist, glaube ich, der Platz, wo man gut diskutieren kann, weil natürlich ich habe rein vom Bauchgefühl her mal den Undertaker auf 2 gesetzt, obwohl der natürlich 25 Jahre jetzt quasi bei der Survivor Series mit dabei ist. Also jetzt dann dieses Jahr, wenn er in irgendeiner Form auftauchen sollte, wären es dann 27 Jahre. Und der halt auch mal wieder wichtige Matches bestritten hat. Aber von meinem Bauchgefühl her habe ich mal gesagt, ich habe irgendwie jemand anders, hätte ich lieber auf Platz 1. Shaggy, du würdest, glaube ich, den anderen
Ich hätte es genau umgekehrt gemacht. Also ansonsten, wir sind ja fast eins, was die Top 10 angeht, aber ich hätte den Undertaker auf Platz 1 gesetzt, und zwar einfach, weil er für mich das Gesicht des Survivor Series ist. Nicht nur, weil er da das Debüt hatte, einfach weil er da auch eine Reihe von wichtigen Matches hatte. Nicht immer die wichtigsten Matches, aber er war auch irgendwie immer dabei. Und so was vielleicht ein Shawn Michaels, auf den wir möglicherweise noch zu sprechen kommen, als Mr., wenn man ihn als Mr. WrestleMania bezeichnet, dann würde ich den Undertaker als den Survivor Series Menschen be bezeichnen. Für mich ist es einfach das Gesicht der Survivor Series. Ich weiß nicht warum, es ist aber auch reines Bauchgefühl.
Ja, wir haben auch schon viele wichtige Matches von ihm angesprochen, ne? Debüt 1990, 91 das Titelmatch gegen Hogan, 93 hallo, Foreign Fanatics gegen die All Americans. Ganz wichtig als Aufgalopp für die Fehde gegen Yokozuna. 94 das Casket-Match, was auch so absurd war
Ganz,
aus
ganz
heutiger
wichtiges
Sicht.
Match, das ich heute immer noch in Erinnerung habe. Da gab es nämlich einen Special Enforcer, weil im Vorfeld gab es ja schon mal dieses, da gab es ja schon mal dieses Casket-Match, wo ganz viele Heels auf den Undertaker losgegangen sind und ihn in Käfig, in Sarg verfrachtet hatten.
Genau, das war beim Rumble
Genau.
94.
Und diesmal gab es einen Special Enforcer, der da aufpassen sollte, dass es nicht wieder passiert. Und es kamen ganz, ganz viele Mid-Carder und auch Undercarder, die den Undertaker attackieren wollten. Aber dieser Special Enforcer hat sie natürlich alle abgewehrt. Denn wer könnte es anders sein? Es gibt nur einen, der wirklich unbesiegbar ist. Der besser ist als
Ja, das
jeder
ist Chuck
andere. Das ist
Norris.
Chuck Norris.
Ja, also an dem ging es ja gar nichts. Aber er hat Jeff Jarrett damals einen Frontkick verpasst. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil Jeff Jarrett sich dabei überschlagen hat, als er den eingesteckt hat. Ja, aber es war halt auch kein gutes Match,
Nein,
ne?
natürlich
Aber
nicht.
trotzdem, also wichtiger Kampf. Genauso 96 dann gegen Mankind. Auch wichtig für das Standing von Mankind. Natürlich diese Fehde gegen Undertaker, als er debütiert ist, ne? 2000 haben wir auch schon angesprochen, das Match gegen Kurt Angle. 2001 Teil der WWF gegen die Alliance. 2003 natürlich das Match gegen Vince McMahon, wo Vince McMahon nach einer Minute angefangen hat zu bluten.
Ja, aber
Das
sowas
ist
von.
das. Das ist das, was mir so am meisten im Gedächtnis geblieben ist, dass irgendwie beim ersten Schlag Vince McMahon sofort angefangen hat zu bluten. Ne, und war es nicht auch so, dass Undertaker, war das nicht in einem Buried Alive Match und dann ist der Undertaker irgendwie hinterher von Kane
Genau, Kane
angegriffen
hat dann
worden oder so?
eingegriffen und hat dann den Undertaker quasi in den, ja, in das Grab verfrachtet und danach war der Undertaker aber erstmal eine Zeit nicht mehr da, nicht mehr zu sehen. Ich glaube, er brauchte auch eine Auszeit, eine Reihe von
Ja.
Verletzungen, die er irgendwie auskurieren musste. Aber ja, das war ein Buried Alive Match.
Ja, es gab ja mehrere, also der Undertaker hat ja immer den Vorteil gehabt, dass er immer gut eine Auszeit nehmen konnte, weil man ihm im Zweifelsfall in irgendein Casket gesteckt hat oder irgendeinen Sarg in irgendein Grab geworfen hat. Und ja, dann konnte er halt eine Auszeit nehmen, weil er dann einfach weg war, so in dem Sinne, ne? Und da konnte man die Geschichte noch ein bisschen verkaufen und der Undertaker konnte sich ausruhen. Wichtig in der Abfolge des Undertaker hier würde ich noch sagen, 2007 auf jeden Fall, das Match gegen Batista im Hell in a Cell. Weil ich finde auch, dass Undertaker und Batista, also es gibt nicht viele Leute, die gegen Batista gute Matches zeigen konnten, muss man so sagen. Also Triple H gehörte dazu und der Undertaker gehörte halt dazu. Also die beiden haben ja auch bei WrestleMania ein echt gutes Match gegeneinander abgeliefert. Und hier auch nochmal im Hell in a Cell hat nochmal abgeliefert. Das sollte man auf jeden Fall erwähnt haben. Und ja, natürlich jetzt der letzte Auftritt war natürlich dann 2015, dann zum wirklich 25-jährigen Jubiläum des Undertaker an der Seite von Kane gegen die Wyatts, wo ja ganz viele auch gekotzt haben, warum man denn hier die Wyatts für die Brothers of Destruction opfert. Wie hast du es damals
Naja,
empfunden?
es ist halt der Undertaker und es war, er hat ja, Undertaker war zu dem Zeitpunkt ja eigentlich auch nur bei WrestleMania zu sehen. Er hat ja sonst eigentlich keine Matches bestritten, außer dass er zu WrestleMania mal zurückgekehrt ist. Ich fand, es war schon was Besonderes, ihn 2015 nochmal außerhalb von WrestleMania im Ring zu sehen. Klar waren die Wyatts damals, man hätte mehr aus den Wyatts einfach machen müssen und können, aber die hatten auch schon da nicht mehr ganz das Standing und von daher finde ich es schon in Ordnung, dass ein Undertaker und an der Seite von Kane gegen die Wyatts einfach, ja, ganz klar
Ja.
siegen durfte. Also schon voll schon in Ordnung, wenn man den Status eines Undertakers sieht.
Ja, es tut halt immer so ein bisschen weh, wenn halt so die Altstars, also die wirklich ganz, ganz, ganz altgedienten Stars, so dann die Jungen abfertigen. Ich glaube, das war dasselbe Problem ja auch mit The Rock, was wir gerade eben schon
Ja.
angesprochen haben. Aber nichtsdestotrotz, ich kann das auch absolut verstehen. Also wenn man so schaut, also der Undertaker ist auf jeden Fall auch immer ganz, ganz oben mit dabei, was so das Standing bei der Survivor Series angeht. Und ich habe da auch hart mit mir gekämpft, habe aber dann trotzdem mal Shawn Michaels auf 1 gesetzt. Weil, ja, 7-mal im Main Event. Und da waren einige Kämpfe dabei, die auch für mich sehr, sehr denkwürdig waren. Inklusive natürlich dem Montreal Screwjob dabei. Also gerade die Wege von Bret Hart und Shawn Michaels überschneiden sich natürlich jetzt hier extrem. Wir haben gerade schon die großen Tag-Team-Matches da zum Ende der 90er angesprochen. 92 natürlich das Match gegen Bret Hart müssen wir hier ansprechen. Was ich auch sehr mochte, war damals, also erstmal auch wie wichtig Shawn Michaels halt eben für die Entwicklung von Diesel war. Also das 94, dieses Elimination-Style-Match, was es da gab, zwischen den Bad Guys und den Teamsters. Ich finde allein den Namen Teamsters, finde ich aus heutiger Sicht auch so albern, oder?
Die Teamsters bestanden damals, wenn ich richtig zusammenfassen kann, Diesel, Jeff Jarrett, ja. Jim Neidhart, Owen Hart, die sich da zusammengeschlossen hatten, und Shawn Michaels gegen die Bad Guys.
Ja, das war Fatu, Razor Ramon, der 1-2-3-Kid, der British Bulldog und Sioni, wer den noch kennt.
Der Sioni war dann der neue Tag Team Partner bei den Headshrinkers von Fatu. Aber Sioni ist ehemals der Barbarian gewesen.
Genau, ja. Und mir war damals gar nicht, als Barbarian habe ich ihn irgendwie als riesig großen Erinnerung gehabt. Und bei den, ich weiß nicht, ob der andere Schuhe getragen hat, aber bei den Headshrinkers wirkte er immer so 10 cm kleiner als vorher.
Das lag auch daran, dass zu dem Zeitpunkt, ja, als er dann zu den Headshrinkers kam, auch die, ja, die Steroidepolitik ein bisschen anders war. Tatsächlich, das war die Zeit, als es da in der Kritik war. Hogan war ja damals dann auch nicht mehr ganz so muskulös, wie er es vorher war. So die Zeit war das. Bestimmt. Deswegen war auch ein Barbarian, ein Sioni, dann etwas schmaler geraten.
Ja, vielleicht liegt es daran. Ist er eingelaufen, der ist zu heiß gewaschen.
Oder so.
95, auch das wiederum ein Match, was ich sehr gemocht habe. Das war das Wildcard Survivor Series Match. Auf der einen Seite, da wurden quasi einfach Leute zusammengewürfelt, so wie man das halt mal machen würde. Auf der einen Seite standen da Ahmed Johnson, Shawn Michaels, Sid und der British Bull. Und auf der anderen Seite Dean Douglas, Owen Hart, Razor Ramon und Yokozuna. Also, das waren schon, ich fand das damals extrem witzig, so als Zuschauer. War es bei dir?
Ich fand das auch super. Also, das war auch, glaube ich, das einzige Match, wo ich Ahmed Johnson auch irgendwie richtig cool fand. So, der hatte da auch irgendwie reingepasst. Ich dachte, der war ja da relativ noch neu, der hat kurz zuvor erst debütiert. Ich fand den damals noch recht unterhaltsam und dachte, wow, das aus dem könnte irgendwie was werden. Der hat vielleicht Charisma, aber vielleicht, damals habe ich mich, glaube ich, geirrt. Das hatte er nämlich nicht. Aber das Match ansonsten war sehr, sehr unterhaltsam. Ich war ja sowieso schon immer ein Sid-Fan und das war schon cool.
Hattest du auch ein Sid-T-Shirt?
Nein, aber ich habe damals auf dem Schulhof auch manchmal diese Verbeugung gemacht, die Sid immer gemacht. Der ist ja so niedergekniet und hat seine Arme so gehoben in der großen Zeit, als er noch Harvey Whippleman als Manager hatte. Ja, ich war halt nicht so cool in der Schule. Ich sag's nochmal.
Ja, wie dem auch sei.
Oder aber extrem cool.
Oder auch, extrem cool. Ja, je nachdem. Aber im Jahr darauf ist ja dann dein Liebling auch, also Sid, ja auch Champion geworden, hat Shawn Michaels besiegt. Seiner Zeit bei der Survivor Series 96. Und damals war ja der große Aufreger, dass ja Shawn Michaels da ausgebuht worden ist in der Halle, obwohl er der ganz klare Babyface ist.
Obwohl der Babyface ist. Da ging es auch schon los. Das ist also 96 etwa. Vorher war es, hatte man das Publikum mehr oder weniger unter Kontrolle. Aber da ging es halt los, dass das Publikum auch ja die Wrestler bejubelt oder ausgebuht hatte, wie es ihnen gepasst hat. Das war schon, ja. Das war schon was Besonderes. Auch Shawn Michaels war damals sehr irritiert. Das hat man ihm angesehen.
Ja, es war ja eben auch merkwürdig. Das war ja im Madison Square Garden damals der Event. Und das hat man auch so halt nicht erwartet, muss man ganz klar so sagen. Und zugleich war es ja dann so, die beiden sind ja dann nochmal beim Rumble aufeinander getroffen, der dann in Texas war. Ich weiß nicht mehr genau, San Antonio, glaube ich, war der. Und da ist ja dann Shawn Michaels natürlich abgefeiert worden, als er dann natürlich den Belt gewonnen hat. Ja, weiter hier im Survivor Series Text 97 natürlich der Montreal Screwjob und dann eben auch in Folge dessen, also quasi an 98, dann die Verletzung von Shawn Michaels und dadurch halt eben längerer Ausfall. Und weshalb, ich glaube, das ist auch wieder bei mir so eine emotionale Sache. Also hier 2002 die Rückkehr von Shawn Michaels eben in den Elimination Chamber und dann eben der Titelgewinn, das fand ich damals mega geil, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich fand es auch großartig. Man wusste ja auch nicht, in welcher Verfassung ist denn Shawn Michaels. Er hatte ja wirklich diese schlimme Rückenverletzung und eigentlich dachte man, hätte seine Karriere längst beendet und er kam zurück und er kam ja als Vollzeit-Wrestler auch zurück, nicht nur als irgendwie Gaster, sondern er war ja dann wirklich richtig dabei und es war als er dann am Ende tatsächlich auch noch gewonnen hat, war für mich auch ein sehr emotionaler, großartiger Moment.
Ja, das war erstmal beim SummerSlam natürlich das große Match gegen Triple H, was ja schon absolut fantastisch war. Und da hat man aber noch gedacht, so, ja, okay, der wird jetzt nicht häufiger dabei sein oder das war jetzt mal so eine einmalige Sache, um seine Karriere abzuschließen. Und dann tatsächlich auf einmal nochmal Champion geworden, das war mega. Also, das war auch ein richtig geiles Elimination Chamber Match, ich habe das echt geliebt. 2003 haben wir gerade eben schon gesagt, Team Bishop gegen Team Austin. 2005 war er nochmal dabei auf Seiten von Team Raw und dann eben 2006 die Geschichte mit D-Generation X. 2007 Titelmatch gegen Randy Orton und natürlich dann auch mal 2008 nochmal im Elimination Style Match und 2009 dann eben nochmal im großen Match gegen John Cena und Triple H. Ja, jetzt kann man natürlich lange drüber streiten, Shawn Michaels oder der Undertaker auf Platz 1.
Undertaker, würde ich sagen. Wir können ja auch, lasst doch die Hörer auch mal einfach in den Kommentaren einfach sagen, was meint ihr, Shawn Michaels oder der Undertaker?
Ja, also ich glaube, wahrscheinlich würde ich jeden Tag anders entscheiden, weißt du, wenn ich drüber nachdenke. Also jetzt heute war, als ich das hier vorbereitet habe, war so der Shawn Michaels-Tag, vielleicht auch einfach, weil da so zwei, drei Matches dabei gewesen sind, die ich dann gesehen habe und gedacht habe, boah, geil. Und vielleicht wäre es morgen auch wieder anders, wenn ich die Matchliste vom Undertaker sehe oder so.
Klar, man schaut sich zumindest eher das 2008er Survivor Series an. Da hat Shawn Michaels an der Seite von unter anderem Crime Time und dem Great Khali gekämpft in einem Elimination Tag Team.
Ja, auch Shawn Michaels muss mal kleinere Brötchen backen. Zwischendurch.
Okay, das darf er.
ja, aber ruhig, ihr da draußen, also schreibt uns ruhig mal darunter, wer sind denn eure, vielleicht nicht Top 10, aber vielleicht auch Top 5 oder Top 3, wer sind eure Lieblingsperformer der Survivor Series und warum? Ja, das freut uns natürlich dann auch, das zu erfahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Survivor Series, also auch vor allem jetzt auf das große Elimination-Style-Tag-Team-Match, was uns da wieder erwartet zwischen Raw und SmackDown. Und da wird der gute Shaggy ja zusammen mit Kai und David nächste Woche die Vorschau auch zusammen
aufnehmen. Endlich darf ich mal was zu aktuellen Themen sagen. Dafür verfolge ich auch die WWE extra, um mal bei Headlock auch wirklich mal aktuell mitreden zu dürfen. Das ist schön, da freue ich mich schon drauf.
Genau, Shaggy hat über Wochen und Monate darum gebeten, dass er nicht nur bei den alten Sachen rein darf, damit er sich mal wieder jung fühlen darf, sondern er darf jetzt auch mal die aktuellen Sachen machen.
Ja, mit den Kids.
Mit den Kids,
vor allem mit den coolen jugendlichen Ausdruck zu nutzen. Mit den Kids. So.
Genau, vor allem mit David, dem Jung, dem Jungspund. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe ja gesagt, komm, dann macht ihr mal, liebe Leute. Ich bin dann das nächste Mal dann beim NXT Takeover dabei. Aber bevor es soweit ist, wir sind jetzt ja mit unseren Performern hier durch. Ich würde sagen, widmen wir uns doch ein paar Fragen, weil wir haben natürlich auch mal wieder Fragen von euch eingeschickt bekommen. Und ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de und könnt ihr natürlich auch an unsere Facebook-Pinnwand schreiben, könnt ihr bei uns auf Twitter einsenden, ihr könnt ihr bei Facebook irgendwie einsenden, per Nachrichtenfunktion. Ansonsten einfach bei YouTube unter das Video knallen, da freuen wir uns auch drüber. Wir lesen uns auf jeden Fall alles und bauen das dann hier ein. Und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Ne? Der Michael und noch ein paar andere hatten auch gefragt, was sagt ihr zum Match zwischen Kenny Omega und Chris Jericho bei Wrestle Kingdom 12? Shaggy, das war ja das große Thema dieser Woche, der große Aufreger, dass tatsächlich auf einmal ein Chris Jericho bei New Japan antritt und dann auch noch gegen einen Kenny Omega.
Was sagst du dazu? Ja, auch zu Recht ein Aufreger oder Überraschung. Ich war total überrascht. Ich bin nachts aufgewacht und hab dann irgendwie auf mein Handy geschaut.
Wegen dieser Nachricht. Nein.
Ja, aber dann habe zufällig. Ich habe dann irgendwie auf mein Handy geschaut. Also natürlich habe ich Flugmodus nachts an. Das solltet ihr alle machen. Aber ich musste dann irgendwas nachschauen. Und dann das Erste, was ich sehe, Kenny Omega gegen Chris Jericho bei Wrestle Kingdom 12. Das kann doch nicht sein. Habe es wieder weggelegt. Morgens bin ich dann wieder aufgewacht und dachte irgendwie, ich hätte das irgendwie geträumt oder so. Und tatsächlich habe ich nochmal nachgeschaut. Es ist tatsächlich wahr. Also ich war sehr, sehr überrascht. Gerade weil ein Jericho doch, ich dachte, der macht jetzt eine Auszeit und kommt zur WWE zurück mit einer neuen Story. Aber nein, er wird tatsächlich in einem der wichtigsten Matches bei Wrestle Kingdom gegen den großartigen Kenny antreten. Also ich freue mich sehr auf dieses Match. Ich glaube, das ist auch nochmal für Jericho ist es sicherlich ein großer Wunsch, gegen Kenny Omega anzutreten. Aber auch für Kenny ist es sicherlich auch ein weiterer Schritt einfach zu einem der Aushängeschild des amerikanischen Wrestlings zu werden in Japan. Also ich glaube, das ist ein ganz großes, wichtiges Match für beide.
Ja, das ist ja die Frage, ne? Also ich habe dann auch hier und da Mails bekommen, wo es dann auch hieß so, ja, für Jericho, klar ist das nochmal eine coole Art und Weise, nochmal so ein besonderes Match zu kriegen, aber bringt das eigentlich im Kenny Omega was?
Ich glaube schon.
Und ich sag, Ja, ich glaube halt auch. Also ich finde, dass solche Matches, also erstmal, das ist ja ein absolut generationenübergreifendes Dream-Match einfach, muss man ja ganz klar so sagen. Ne? Also ich weiß, Jericho ist mittlerweile 46 oder irgendwie sowas um den Dreh, aber das ist einfach so ein Ding, das willst du doch sehen. Also das ist doch, wie oft hast du denn so Gelegenheit, wirklich so einen, der halt eben wirklich auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist mit Kenny Omega gegen jemanden, der es einfach noch kann? Und der es schon immer konnte, wie Chris Jericho, die beiden nochmal zusammen im Ring zu sehen. Und das ist für mich, das fühlt sich auch an wie New Japan gegen WWE, finde
Ja,
ich.
irgendwie schon. Gell? Ich glaube nicht, dass es das Match von Kenny Omega aus dem Vorjahr toppen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wird auf jeden Fall auch für New Japan ein ganz wichtiger Schritt auf den amerikanischen Markt sein. Es macht auch,
Auf jeden
also es
Fall.
ist ein riesen wichtiges Match einfach. Und ich finde es großartig, dass das Match stattfinden wird. Sicherlich wird sich Vince
Ja.
McMahon möglicherweise extrem ärgern, aber es wird so sein. Das Match wird es geben.
Ja, ist halt die Frage, ne? Also welche Konsequenzen das dann auch hat. Also sehen wir dann danach nochmal einen Chris Jericho bei WWE? Glaubst du das, dass man den nochmal in absehbarer Zeit sieht? Oder ist das einfach was, wo dann auch vielleicht, wo er jetzt erstmal so ein bisschen die Brücken vielleicht nicht verbrannt, aber vielleicht so ein bisschen angezündet hat?
Ja, es ist immerhin Chris Jericho. Ich glaube, da wird der Ärger ist schon vergangen und man wird ihn sicherlich wieder in der WWE sehen. Spätestens dann bei WrestleMania möglicherweise im nächsten Jahr. Ich glaube schon. Ein Jericho ist ein WWEler. So, ganz einfach. Und es ist für ihn einfach eine Chance, was ganz Großes zu machen. Das hat ja auch, glaube ich, Hintergründe. Es geht ja auch um seine Jericho Cruise, diese Fahrt auf dem Schiff, wo er doch auch, glaube ich, NXT-Wrestler eigentlich booken wollte. Aber Vince McMahon oder die WWE hat damals gesagt, nee, das geht nicht, das machen wir nicht. Und so kam erst der Kontakt zu den New Japan oder zu den Ring of Honor. Meine Katze kratzt hier gerade wieder am Stuhl, auf dem ich sitze. Ich glaube, die haben Hunger. Oder die Katze freut sich auch sehr auf das Match bei Wrestle Kingdom. Das kann natürlich auch sein. Der hat es jetzt endlich mitbekommen, weil der liest kein Internet und freut sich jetzt richtig auf dieses Match. Genauso geht es auch mir. Also ich freue mich da drauf. Ich finde es eine große Sache.
Ja, also das ist für mich das auch ein ganz klares Dream-Match und ich glaube, da darf man vielleicht auch gar nicht so kritisch das hinterfragen. Einfach sagen, hey, das ist ein toller Kampf und da sollte sich jeder Wrestling-Fan sollte sich drauf freuen und letztlich sind doch wir als Fans da die größten Gewinner, dass wir noch mal so ein Match sehen dürfen. Ich meine, solche Matches siehst du einfach nicht so oft. Ganz klar so sagen. Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen hier, dass das auch für New Japan natürlich eine Gelegenheit ist. Also zum einen, weil es ja jetzt schon einen riesen Bass kreiert hat einfach. Aber es ist natürlich auch eine Art und Weise, wie man im amerikanischen Mainstream halt noch mal so ein bisschen kratzen kann. Und der Jan fragte da schon vor einigen Wochen, wird New Japan und Ring of Honor langsam eine echte Konkurrenz für WWE? Also fangen wir erstmal mit Ring of Honor an. Meinst du, Ring of Honor wird langsam eine Konkurrenz für WWE?
Nein.
Sehe ich auch nicht so,
Also Ring
absolut
of
nicht.
Honor ist was Eigenständiges, aber ist in keinster Weise auf dem gleichen Level oder Status, wie es die WWE ist. Lange nicht. Also allerhöchstens kratzt Ring of Honor an NXT. So. Mehr ist es
Ja.
nicht. Obwohl es
Ja.
auch Spaß macht, es wieder zu schauen, so ein bisschen, aber natürlich ist es keine Konkurrenz.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also da, das noch, ich glaube, das ist so ein bisschen Wunschdenken von vielen, dass man möchte natürlich immer diese Konkurrenzsituation haben. Aber de facto ist Ring of Honor und WWE sind einfach, das sind einfach Meilen. Also nicht mal Meilen, das sind Lichtjahre, was dazwischen liegt. Also von der Größe, auch von den Geldsummen, die da über die Ladentheke gehen, das ist schon was ganz, ganz anderes. Bei New Japan, finde ich, ist der Abstand auf jeden Fall bedeutend kleiner, oder?
In Japan, ja, so.
Ja.
Da sicherlich in Amerika. Also gut, sagen wir weltweit gesehen erstmal ist der Abstand bedeutend kleiner, ganz klar. Und so ein Match wie wir es gerade angesprochen haben, wird noch dazu beitragen, dass dann die Letzten, die jetzt New Japan, die sich noch nicht mit New Japan beschäftigt haben, aber die schon sehr viel von Kenny Omega und den ganzen tollen Matches dort gehört haben, das wird vielleicht der letzte Schritt sein für viele, doch auch mal bei New Japan reinzuschauen. Gerade dadurch, dass sie jetzt auch die amerikanischen Kommentatoren haben, bei den vielen Sendungen, auch bei New Japan World, gibt es die meisten Sendungen auch mit amerikanischem Kommentar, was ein wichtiger letzter Schritt war. Ich glaube, dass.
Die sollen nur mal eine vernünftige App machen. Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle, aber ich finde, mich nervt diese Seite so sehr. Die sollen eigentlich mal eine vernünftige amerikanische App oder irgendwie eine vernünftige amerikanische Seite machen, die nicht auf Google Translate zurückgreift, damit du die vernünftig nutzen kannst. Ich finde die so verkopft und so
Das ist
nervig.
der wichtigste
Das
nächste
verdirbt mich.
Schritt. Das muss passieren, ganz klar. Sonst geht's auch irgendwann nicht weiter, weil da auch die Amerikaner dann auch irgendwie keinen Bock mehr haben, dann sich weiter damit mit einer unfertigen App oder mit so einer, ja, so einer amateurhaften App, kann man so sagen, oder? Also
Es ist halt ein Notbehelfnis eigentlich. Also diese, dass du quasi da mit Google Translate die Sachen übersetzt und die sind ja dann auch teilweise nicht wirklich gut übersetzt und dann suchst du halt irgendwas und dann ist die Grafik irgendwie oder die Schrift ist dann quasi in der Grafik eingebettet, dann übersetzt es nicht. Ja, allein wie lange du suchst, wenn du das Ding kündigen musst. Ich meine, das ist clever natürlich, aber trotzdem. Nein, da muss natürlich was getan werden, aber grundsätzlich sehe ich aber schon so, dass so weltweit ist New Japan derzeit ganz klar die Nummer 2.
Ganz klar, ja.
Also wenn es sowas wie eine Nummer 2 gibt, ist New Japan die Nummer 2. Ring of Honor ist vermutlich die Nummer 3, wenn man jetzt NXT nicht mit dazu zählt, ist aber halt eben, das ist eine Riesenkluft. Das ist so, als wenn man, das ist noch nicht mal ECW von früher, sondern es ist bedeutend kleiner noch als ECW. Aber New Japan, klar, in Japan würde ich jetzt mal sagen, gleichwertig mit WWE. Weltweit natürlich auch noch deutlich kleiner. Aber man merkt, dass ja da die Ambitionen da sind, dass man auch in die USA weiter seine Fühler ausstreckt, dass man auch solche Matches hier anleiert, die natürlich auch nochmal Aufmerksamkeit erzeugen, genau das, was du gerade eben gesagt hast. Und ich glaube halt schon, dass wenn man da weiter dran arbeitet, man hat die Athleten, man hat auch das Wissen dahinter, ich glaube halt schon, dass man da die Lücke noch ein bisschen schließen kann. Also, dass man das Ganze gar aufholt, glaube ich nicht. Das ist einfach nicht möglich, weil einfach auch für viele Mainstream-Fans, gerade auf dem weltweiten Markt, ist das japanische Produkt natürlich auch ein bisschen fremd. Und da bleibt halt einfach so diese Ländergrenze, wie nennt man das denn jetzt gerade, so diese Kulturgrenze auch so ein bisschen. Es bleibt halt irgendwie japanisch und es ist nicht so greifbar und nicht so westlich wie eben ein WWE. So, das wird es auch nie für den Mainstream sein, glaube ich. Das ist so, als wenn du sagen würdest, ja, weiß ich nicht, jetzt mit Comics und Anime, also mit DC und Anime oder Marvel und Anime, das ist wahrscheinlich falsch, aber es ist schwierig da, die westliche Mainstream-Crowd mit so einem Produkt zu erreichen. Oder
genau so ist es. So wie du es gesagt hast, auf jeden Fall. Und so sehr auch alle über die WWE oft schimpfen und vielleicht gibt es auch einige Booking-Fehlentscheidungen unserer Meinung nach, das mag sein. Trotz allem ist die WWE und so war es auch schon immer das Nonplusultra im Wrestling. Also das meiste, was sie machen, ist einfach geil. So, das ist, man kommt einfach nicht drüber und das ist. Und sind auch zu Recht die Nummer 1, ganz einfach. Die wissen, was sie machen und das machen sie auch eigentlich gut. Bis auf vielleicht ein paar Booking-Fehlentscheidungen. Kann ich verstehen, wenn sich einige darüber beschweren, aber es schauen ja trotzdem alle.
Ja, also, und wenn man ehrlich ist, also ist auch vom In-Ring-Style, du hast trotzdem noch immer die großen Matches, die dann auch immer noch gerne mal abliefern. Also WWE kreiert ja auch immer noch diese großen Momente, ne? Nur dass da halt einem, dass sie halt so ein bisschen in der Masse an Content halt einfach untergehen, ja. Ne? Das ist ja immer noch so der Unterschied. Ne? Wenn du, keine Ahnung, 10 Stunden Wrestling die Woche schaust und hast dann, weiß ich nicht, im Monat 40 bis 45 Stunden Wrestling und da ist vielleicht eine halbe Stunde von geil, so richtig geil, wo du sagst, so, boah, ich könnte jetzt aus dem Sitz springen, dann wirkt das natürlich viel, viel weniger, als wenn vielleicht eine Wrestling-Liga nur 4 Stunden Wrestling im Monat ausstrahlt und davon ist halt auch eine halbe Stunde geil.
Genau so ist das.
So. Naja, der Jan hat noch eine andere Frage, bevor wir jetzt hier komplett uns hier mit WWE und Co. Verrennen. Welche WCW und ECW-Stars hättet ihr damals bei der WWE verpflichtet?
Damals? Das heißt, in der Zeit damals, welche man zur WWE geholt hätte, welche Stars damals?
Genau, ja, genau.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, es geht um den Mann der Night War quasi, also nicht jetzt um die Zeit, wo WWE ohnehin WCW und ECW irgendwie gekauft hat, sondern eben quasi zu Hochzeiten. Wenn wir das große Portemonnaie des Vince McMahon damals, wenn es groß gewesen wäre, geöffnet hätten und gesagt haben, so, wir gehen einkaufen. Wen hätten wir damals
also im genommen? Grunde hat Eric Bischoff ja zumindest damals bei der ECW gemacht und hat eine der Stars einfach mal zur ECW geholt. Wie den Sandman, wie Raven, wie Benoit, Eddie Guerrero, Dean Malenko, wie sie alle heißen. Stevie Richards, selbst ein Stevie Richards.
Das stimmt. Selbst ein Mikey Whipwreck.
Selbst ein Mikey Whipwreck, das habe ich schon ganz vergessen.
Ja, also ich habe auch drüber nachgedacht. Und klar, wenn man damals irgendwie bei WWE gewesen wäre und man hätte einkaufen können, klar, von der WCW, ich hätte Sting sofort geholt.
Ja.
So. Also der war noch jung und der war noch frisch und der hatte gerade einen anderen Charakter. Ich hätte auch einen Goldberg damals geholt. Ja, also einen, zum Beispiel einen Ric Flair hätte ich da gelassen. Oder einen Kevin Nash und einen sonst wen. Und außer ECW, ich fand halt damals, ich war ein riesengroßer Fan von Rob Van Dam und Sabu, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die hätte ich auch sofort mit Handkuss genommen. Sabu wäre wahrscheinlich auch nach 2 Wochen wieder gegangen worden in irgendeiner Form, weil er jemand verletzt hätte. Aber das wären halt so Kandidaten für mich gewesen, die ich da sofort mit rüber geholt hätte. Und natürlich die Mexikaner, weil ich die ECW-Mexikaner immer um Welten besser fand als die WWE-Mexikaner, die sie damals dann irgendwie reingeholt haben.
Ja, die hatten damals doch auch nur SA Rios, oder? Wann hatten die noch mehr Mexikaner?
Die hatten ja auch mal hier, nicht Mil Máscaras, doch, Mil Máscaras hatten doch auch mal, oder? Die hatten doch mal beim Rumble 97 oder so, hatten ja auch mal ganz viele Mexikaner und Hector Garza und so.
Das waren nur Gaststars für einen Abend, die waren ja gar nicht mal für längere Zeit geholt. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ist schwierig. Also ich hätte auf jeden Fall die Blue World Order geholt. Ich hätte auf jeden Fall einen Lance Storm dann schon geholt. Und einen Mike Awesome und zu einer
Hochzeit. Oh ja, stimmt, Mike Awesome. Leute. Ja. Ja, und bei der WCW?
Ja, Sting ist schon, Sting ist auf jeden Fall ein guter Name. Ich hätte aber auch einen Ric Flair wieder zurückgeholt. Der hatte einfach auch eine geile Zeit, 92 bei der WWE, das war schon cool. Ansonsten hätte ich den Dungeon of Doom geholt und gegen die Oddities fäden lassen.
Ja, warum auch nicht?
Weil es spannend gewesen wäre, ein Shark gegen sich selber als, wie hieß er, Golga, kämpfen zu sehen. Nein, keine Ahnung. Es war schon gut so, wie es war. Es ist eine schwierige Frage, jetzt rückblickend betrachtet, welche Stars man rübergeholt hätte. Aber wir haben schon ein paar jetzt beantwortet.
Genau, aber wir haben auch noch so eine andere Frage, die so in Richtung Fantasy-Booking geht. Der Volker fragt nämlich, stellt euch mal vor, ein Investor kommt zu euch und sagt, dass er eine Wrestling-Promotion gründen möchte und von euch die 15 Wrestler zum Aufbau der Liga ausgewählt haben möchte. Geld spielt keine Rolle. Wen würdet ihr nehmen?
Also ich soll jetzt einfach so ad hoc 15 Wrestler nennen, mit denen ich eine kleine Wrestling-Liga gründen wollen würde.
Genau.
Seltsamerweise, der erste Name, der mir einfällt, ich weiß gar nicht warum, aber da wahrscheinlich deswegen, weil ich ihn für einen der wichtigsten...
Aiden English.
Nein, so, weil ich ihn tatsächlich für einen der wichtigsten Wrestler aktuell im europäischen Wrestling halte, wenn nicht sogar den wichtigsten. Und ohne den ist die Liga, die ich auch sehr, sehr liebe, wahrscheinlich so gar nicht geben würde, weil er auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle ist. Der erste, der mir einfällt, ist komischerweise Walter.
Okay.
Also Walter ist einfach nicht nur im Ring der General, sondern er ist auch einfach... was so das Training und alles drumherum und alles angeht, für die WXW wahrscheinlich mit der wichtigste Angestellte. Ich find, und einer der unterschätztesten, ja, ist er ja wahrscheinlich nicht mehr, sein Talent wird ja jetzt auch in Amerika gesehen, aber einer der besten Big Men überhaupt aktuell. Ein Walter,
auf jeden Fall.
Definitiv wäre für mich eine Bereicherung.
Ja, ist halt immer, ich finde diese Frage auch so schwierig, weil du weißt ja nicht genau, wo will man mit dieser Liga hin.
Ja, das kannst du dir ja selber ausdenken. Du bist ja der Promoter. Du kannst dir deine Richtung selber geben.
Ja, ich meine, ich bin ja dann immer so ein Geldschwein, weißt du? Ich sag dann, okay, ich will die größten Stars haben. Und der erste Name, der mir eingefallen wäre John Cena. Ich würde sofort John Cena holen und da Fulltime einsetzen.
Das wäre doch geil. John Cena gegen Walter. Da hätten wir doch jetzt, lass uns doch zusammen eine Liga. Lass uns zusammen die 15. Da haben wir doch schon mal einen geilen Main Event. Ich glaube, die beiden würden auch geile Matches auf die Beine bringen.
Das glaube ich auch. Und dann würde ich mir halt auch noch so jemanden wie einen Kenny Omega holen, weil der halt gerade der wahrscheinlich talentierteste und charismatischste Nicht-WWE-Worker ist. So, ganz klar. Weiß ich gar nicht, wen würde ich denn dann noch nehmen? Will ich noch die Young Bucks nehmen? Ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich noch die Young Bucks nehmen, einfach so.
Ich würde gerne die Young Bucks, um mich jetzt nochmal unbeliebt zu machen, so die Young Bucks gerne gegen die Fashion Police sehen. Weil die Fashion Police einfach geil ist. So.
Ja, mein Gedanke war gerade, du holst noch die Young Bucks dazu und holst dann noch The Shield dazu und machst dann den Bullet Club gegen The Shield bei meiner Promotion. Also, ich finde, das wird sich verkaufen.
Das wird sich definitiv verkaufen. Also, du willst auf jeden Fall 15 Main Eventer haben, damit genau. Hinter den Kulissen dann, damit sich alle sehr freuen, dass keiner von ihnen ständig im Main Event stehen darf, weil du 15 Main Eventer hast. Also es ist eine schwierige Sache.
Ja, weil du musst ja auch irgendwie, klar, was du gerade gesagt hast, du musst ja auch irgendwie so ein homogenes Roster irgendwie zusammenstellen. Du kannst nicht nur Häuptlinge einbauen, sondern du brauchst ja auch ein paar Indianer sozusagen. Ja, aber grundsätzlich, das waren jetzt schon einige Namen. Ich glaube, jetzt haben wir irgendwie 10 oder so genannt. Und dann würde ich mir halt überlegen, ich glaube, dann würde ich aber auch gucken, dass ich halt irgendwie sowas, was Richtung Mid- und Undercard aufbauen würde mit guten, jungen, talentierten Leuten, wo dann vielleicht auch irgendwie noch so Aufbaupotenzial ist. Zum Beispiel Alistair Black würde ich da
Geiler Mann.
reinstecken.
Ich würde aber auch ein bisschen Geld ausgeben und auch hinter den Kulissen ein paar wichtige, tolle Angestellte haben. Das ist halt auch immer ganz wichtig. Auch ein paar Agents, die Erfahrung haben. Jemand, keine Ahnung, wie ein Fit Finlay, der kann einfach nur mit seinem Wissen einfach nur glänzen. Und das wäre eine
Ja.
wichtige
Oder
Ergänzung.
William
William
Regal.
Regal, total.
Also, das ist ja auch so, wenn man bei WWE mal schaut, wer da auch hinter den Kulissen arbeitet, die haben halt da auch schon mächtig Ahnung irgendwie, ne? Also, aber das sind, glaube ich, alles so Leute. Es ist so eine schwierige Frage. Was will man? Soll das nur eine einmalige Show werden? Willst du einfach nur so eine Dreamcard haben? Ich kann mir auch so. Generell, auch wenn du jetzt ins WWE-Roster schaust, warum denn nicht einen Cesaro zum Beispiel da reinstecken oder vielleicht auch einen Cody Rhodes mit da reinholen, weißt du? Also, oder einen Jeff Cobb. Ich finde Jeff Cobb halt mega geil. Oder einen Timothy Thatcher. Ich liebe Timothy Thatcher. Warum, wenn wir Walter nicht schon haben, warum denn nicht Thatcher und Walter noch als Tag Team? Dann bringen wir Ringkampf da mit
Geil, und
rein.
ich mag unbedingt auch noch ein Match. Jetzt wird immer geiler, wenn man so länger drüber nachdenkt. Also die Frage von Volker ist ganz klar, wir sollen eine eigene Wrestling-Promotion gründen und die Liga
Ja,
aufbauen. Das heißt,
genau.
nicht eine einmalige Sache. Ich würde auf jeden Fall einen Matt Riddle dabei haben wollen. Der ist einfach, das ist einer der je nachdem, für möglicherweise größten kommenden Stars. Ich finde den super.
Ja, ich bin gespannt. Ich warte ja noch immer so, weil das sagen ja viele, dass das so der nächste Go-To-Guy ist. Aber ich warte noch auf diesen Moment, dass der auch wirklich da diesen nächsten Schritt geht. Also,
Den.
so gefühlt. Ich habe das Gefühl, der ist schon so lange dabei, aber irgendwie der nächste Schritt kommt ja nicht so recht, oder? Oder ist das nur mein
Nein,
subjektives
nimmt nur
Gefühl?
Anlauf, glaube ich, für den Schritt. So,
Okay.
ich hätte auch gedacht, der Schritt kommt viel früher, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass er nur den Anlauf nimmt. Dann nehmen
Ja.
wir noch einen Eric Bischoff oder einen Vince Russo als Booker.
Oh.
So.
Und
Jeff
dann
Jarrett.
haben wir auf jeden Fall Krieg im
So.
Lockerroom, ja.
Jeff Jarrett noch hinzu.
Ja, dann würde ich einen Paul Heyman nehmen, ehrlich
Ja, Paul
gesagt.
Heyman, super. Okay, ich nehme Vince Russo, tausche ich und Jeff Jarrett gebe ich auch zurück.
So ein bisschen hier Wrestler und offiziellen Quartett gerade. Ja, aber ich glaube, wir haben da jetzt schon mal jetzt eine ganz gute Auswahl getroffen und dann machen wir mal die nächste Frage weiter. Der Daniel hat uns zwei Fragen geschickt und die erste war, da haben wir gerade auch schon beide Namen genannt. Gibt es für euch Wrestler, die man zu wenig würdigt, wie etwa einen William Regal und einen Finlay?
Ich
Shaggy.
weiß nicht, würdigt man die zu wenig? Also inzwischen, die haben vielleicht zu ihrer Akti in ihrer aktiven Karriere nicht den Riesenerfolg gehabt, wobei ein William Regal ja kurz davor war, aber es hat dann am Ende aufgrund diverser ja, Gründe dann doch nicht gereicht oder es hat dann irgendwie doch nicht gepasst. Aber so, ich glaube, Backstage weiß man, was man mit ihnen hat. Ich meine, ein Fit Finlay haben wir eben gerade schon erwähnt, das ist ein herausragender Agent. Ich glaube, wenige Leute wissen mehr über das Wrestling als ein Fit Finlay. Und auch ein William Regal ist ja jetzt momentan in einer tollen Position. Ich meine, sind auch beides auch noch als Scouts aktiv und haben schon einige Talente, die jetzt große Rollen spielen in der WWE auch dazu gebracht. Also ich glaube, die werden schon von den richtigen Leuten richtig gewürdigt, aber vielleicht nicht von allen Fans.
Ja, also ich glaube, man muss da halt auch unterscheiden. Also, ob man die jetzt als Wrestler halt eben gewürdigt hat, das hat man garantiert nicht ausreichend. Also, ne, also dann auch ein Fit Finlay hat er eigentlich da viel mehr Potenzial gehabt, als er dann gerade in den großen Ligen dann tatsächlich irgendwie da ausnutzen hat können. William Regal genauso, aber da waren ja auch bei beiden, ich meine, bei Fit Finlay war ja, meine ich, eine schwere, was war das, eine Schienbeinverletzung oder Achillessehnen, ich weiß nicht mehr, was er da eine Verletzung gehabt hat am Bein, wodurch er halt eben dann auch eine Zeit lang nicht wrestlen konnte. William Regal hatte seine persönlichen Probleme gehabt mit, was hat er denn, Alkohol und Drogen? Was war das nochmal, Alkohol und Tabletten?
Wahrscheinlich.
Irgendwie sowas. Der war ja auf jeden Fall auch da, ne, weswegen er auch da gesagt hat, dass er da seinen Dämon erstmal bekämpfen musste. Aber ich glaube, als Offizielle sind das auch alles Leute, die man, genauso wie auch in Robbie Brookside zum Beispiel, die man da bei WWE ja schon jetzt würdigt, so in dem Sinne. Also man weiß ja, was man an denen hat. Genau, und ich glaube auch, dass die Fans mittlerweile wissen, wie wichtig diese Leute einfach auch für das Produkt WWE sind. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so ins aktuelle Roster schaue, wen würdigt man da nicht ausreichend? Ich weiß nicht, da sind wir wieder bei diesem verschwendeten Talent und da tue ich mich momentan so ein bisschen schwer mit. Also vielleicht sagt man irgendwann mal, ja, so jemand wie ein Rusev hat man nicht genug eingesetzt oder hat man nicht gut genug eingesetzt. Wer vielleicht ganz subjektiv, vielleicht auch aus der Vergangenheit so ein bisschen untergegangen ist, so ein Ricky Steamboat vielleicht, der bei WWE. Dann vielleicht auch sowas wie ein Jamie Noble, der auch ein herausragender Wrestler gewesen ist. Ich finde auch, dass ein Daniel Bryan zum Beispiel bei WWE in meinen Augen noch eine wichtige Rolle spielen könnte als nur diese On-Screen-Persona, die er jetzt hat. Ich hoffe, dass er da auch irgendwann in den Kreis geht, dass er da irgendwie bei NXT mittrainiert, weil der einfach den Leuten sehr, sehr viel mitgeben kann. Das wären jetzt immer so die Namen, die mir da so spontan einfallen würden.
Das kann ich auch zum Teil unterstreichen, wobei ein Jamie Noble natürlich auch sehr, sehr, also nicht unbedingt der Größte ist, aber ich meine, das ist der Olaf auch nicht und er macht trotzdem herausragende Podcasts. Das ist, glaube ich, sein Problem gewesen. Er hat ja hinter den Kulissen auch eine wichtige Rolle, Jamie Noble. Aber ein Rusev als Wrestler, den könnte man definitiv besser einsetzen. Der hat eigentlich alles, was auch dazugehört. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Werden wir sehen. Vielleicht kommt es ja noch.
Ja, mal sehen. Dann fragte Daniel noch, hat Mark Henry damals wirklich zwei LKWs gezogen oder war das Fake? Shaggy.
Ja, also wie soll man das denn gefaked haben? Klar hat er die zwei LKWs gezogen. Hat man ja gesehen im Fernsehen.
Ich muss ehrlich
sagen, kann mich auch nicht mehr erinnern, dass er zwei LKWs gezogen hat. Daniel, wann war das denn?
Doch, er hat das mal als Strong Style Contest da gemacht und hat dann die LKWs gezogen. Aber ich, also es sah für mich echt aus und ich habe nichts darüber gelesen, dass da jemand hinten angeschoben hätte. Aber
ein Mark Henry war ja auch mal, der tatsächlich hat ja auch Strongman-Wettbewerbe gewonnen, war nicht nur Gewichtheber, er war ja auch der Strongest Man of the World, wenn ich mich nicht richtig irre. Und
genau.
Tja, und klar. Und ein Mark Henry, der, also ich meine, die zwei LKWs, wenn jetzt die Handbremse nicht angezogen war, kann das ein Mark Henry bestimmt schaffen. Wenn ein Braun Strowman schon einen Krankenwagen umschmeißen kann, dann kann ein Mark Henry doch auch zwei LKWs ziehen.
Ja, also ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander. Also wenn man es online nachguckt, da gehen halt auch, also es soll wohl tatsächlich auch ein Guinness-Weltrekord gewesen sein. Insofern sollte es wohl echt gewesen sein. Sollte es echt
gewesen sein, ja.
Ja, aber man weiß es.
Aber Daniel, du kannst uns alle Fragen stellen, die du willst und stellst uns die Frage, ob Mark Henry wirklich zwei LKWs gezogen hat. Alle Achtung, ja. Daniel. Finde ich cool.
dann haben wir noch hier, der Florian fragt noch, wir haben hier doch so eine Frage zum, dass das mal Raw, nochmal ganz von vorne. Er fragt, außerdem hat eigentlich schon mal bei der Survivor Series Raw SmackDown besiegt oder gab es dort mal eine Story? Also sprich, wir sprechen hier über die brandübergreifenden Matches und soweit ich mich erinnern kann, hat ja auch schon mal Raw SmackDown besiegt. Also es hat zwar häufiger auch mal SmackDown Raw besiegt, aber es gab ja auch schon mal Siege des Raw-Rosters über die Konkurrenz, oder? Vertue ich mich jetzt da?
Ich glaube schon. Hab die Frage auch nicht ganz verstanden.
Also. Ja, es geht halt darum, ob eigentlich immer SmackDown
gewonnen hat. Das habe ich schon verstanden. Die Frage war ein bisschen anders gestellt. Außerdem hat eigentlich schon mal bei der Series Raw SmackDown besiegt oder gab es dort mal eine Story?
Ja.
Ja.
Wahrscheinlich beides.
Beides.
Naja, machen wir einfach weiter mit der. Der Burger hat noch eine Frage gestellt, die ein bisschen komplexer ist. Und zwar, wisst ihr eigentlich was über die Verträge der Athleten, vor allem über die Laufzeiten? Und wenn, muss dieses nächstes Jahr noch WWE verlassen? Wie realistisch wäre es, einen Cesaro und einen Rusev in Japan zu sehen? Und warum sind so wenige beziehungsweise keine Mexikaner bei New Japan? Und wie geht's mit Lucha Underground weiter? Da dürften ja einige Verträge noch gut 3 Jahre laufen. Oder werden die einfach aufgelöst? Weil wegen gibt's...
Vor allem deine hat eine etwas ausgiebigere Frage, hast du gesagt. Das sind doch irgendwie ganz viele Fragen. Etwas komplexer.
Ja, wissen Frage. Wir was über die. Ja, fangen wir einfach hier von vorne nach hinten. Wissen wir was über die Verträge der Athleten? So ein bisschen.
Naja, ne? Ich würde sagen, wir wissen auch nicht mehr als ihr, wenn man das mal googelt. Es ist nicht so, dass Vince McMahon uns jetzt jeden Tag anruft und sagt: Hier, schau mal, der Vertrag von dem und dem läuft jetzt aus. Nein, also ich weiß tatsächlich nichts über die Verträge der Athleten, außer das, was man halt in den diversen Kanälen liest. Also es heißt ja, ein Daniel Bryans Vertrag eines Daniel Bryan läuft bald aus, Vertrag eines Rusev wird dieses Jahr auslaufen. So Sachen liest man, aber ob das jetzt auch wirklich stimmt, das weiß ich nicht.
Genau. Es ist halt, auch unser Wissen ist leider nur Dirtsheet-Wissen und wie Shaggy gerade schon gesagt hat, wir haben kein rotes Telefon, was direkt ins WWE-Headquarter führt. Insofern.
Ich habe eins, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es hat noch nie jemand angerufen. Ich habe es auch selber erst dahingestellt auf den Tisch. Ich warte noch, dass jemand anruft. Passiert nicht. Ja.
Also was ich jetzt zuletzt gelesen habe, war, dass irgendwie auch der Vertrag von James Ellsworth eventuell auslaufen könnte und er deswegen jetzt quasi, ja, oh. dass es jetzt quasi den Split von Carmella gab und das eventuell vielleicht aus den Shows geschrieben
Rieche ich könnte. Da 16 Carat?
Unbedingt. Unbedingt. Und warum sind so wenige Mexikaner bei New Japan? Gute Frage.
Gute Frage.
Ist das so eine Kulturschockfrage? Dass Mexikaner sind ja ohnehin auch so ein, also nicht unbedingt jetzt so reiseaffin, die verdienen ja tendenziell auch gut innerhalb ihrer eigenen Region. Meinst du, das hat damit was zu tun?
Ja, möglicherweise. Also sie haben ja auch noch gut beschäftigt. Es gibt ja auch eine Reihe von mexikanischen Promotions, wo man auch ganz gut Geld verdienen kann aktuell. Aber ich erinnere mich noch an Anfang, Mitte 90er, da gab es schon mehr Mexikaner bei New Japan aktiv, gerade in der dortigen Cruiserweight-Division. Aber heutzutage fällt mir jetzt gerade kein Mexikaner ein, der zumindest dauerhaft in New Japan oder in Japan auch aktiv ist. Ist vielleicht auch einfach nur eine Zeitfrage, ich weiß es nicht.
Ja, kann ich auch nicht sagen. Also ich würde es tatsächlich mal so ein bisschen mit der nationalen Verbundenheit und auch, sind wir mal ehrlich, wenn du in deinem eigenen Heimatland genug Geld verdienen kannst und höchstens mal für große Kooperationen ins Ausland gehen musst, so in dem Sinne, warum musst du musst ja nicht unbedingt reisen. Also ich meine, klar ist das eigentlich das Schöne am Wrestling, aber wenn man es sich aussuchen kann, kann man ja auch eben sich die Rosinen rauspicken, so in dem Sinne, würde ich jetzt mal sagen. Und bei New Japan ist es ja vielleicht auch so, dass man vielleicht gar nicht unbedingt den Fokus auf Mexikaner legt, sondern man hat ja da auch ganz klar so den Anspruch, dass man eher auf das amerikanische Talent auch zugreift, weil man ja auch eher in den amerikanischen Markt rein will. Mal so eine Vermutung von mir. Aber genaueres auch da, ich habe auch kein blaues Telefon, was zu New Japan ins Headquarter geht. Wurde es mir noch nicht mitgeteilt. Was ist mit Lucha Underground? Wie geht's da weiter? So wie ich das mitbekommen habe, müssten ja die Verträge ja noch ein bisschen laufen. Das sehe ich halt auch so. Ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, ob jetzt da eine neue Staffel schon in Planung ist und wie das, ob da irgendwie was gedreht wird. Hast du da was mitbekommen?
Nee, aktuell nicht. Also ich glaube, dass aktuell das noch an Geldproblem liegt. Es müssen noch Sponsoren gefunden werden, um eine vierte Staffel, sehe ich mich da, um genau, eine vierte ja. Staffel jetzt noch irgendwie zu finanzieren zu können. Es ist doch recht teuer, so eine Finanzierung. Und es scheint momentan schwieriger zu sein, weil die Einschaltquoten jetzt auch nicht das Geld zurückgebracht haben, was es gekostet hat.
Ja, also muss man abwarten, wie das sich entwickelt. Also bis jetzt gibt es keine offizielle Ankündigung. Es gibt so ein paar Seiten, die sagen so, ja, sieht gut aus. Es gibt ein paar Seiten, die sagen, sieht nicht so gut aus. Johnny Mundo soll angeblich gesagt haben, dass da noch was kommen könnte. Muss man mal abwarten, wie sich das da entwickelt, ne? Also, vielleicht kannst du noch was geben, aber bis jetzt ist noch nichts offiziell und wenn es nicht komplett durchsickert, kriegen wir das leider auch nicht mit. Aber hättest du was oder würdest du dich über eine neue Staffel von Lucha Underground freuen? Hast du die dritte gesehen? Hast du die zweite gesehen? Hast du die erste gesehen?
Ja, ich habe die erste Staffel gesehen.
Okay. Aber du hast doch viel aufzuholen.
Ach, hast du weitergeschaut, ja?
Ich habe die zweite.
Es ist schon unterhaltsam. Es war auf jeden Fall was Besonderes, aber für mich hat sich das irgendwie sehr schnell abgenutzt. Ich weiß nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber es ist immer noch geil gewesen. Die Kämpfe waren noch cool, die Charaktere sind super, aber es war dann einfach nicht, ich hatte dann irgendwie noch kein Interesse, einfach weiterzuschauen.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan. Ich habe auch gemerkt, dass gerade wenn ich so ein bisschen gebinged habe, wie man so schön sagt, dass mich das auslaugt. Ich finde auch, dass 24 Folgen pro Staffel fand ich sehr viel. Das war mir fast schon zu viel. Gerade auch ob der Geschwindigkeit und der Lautstärke dieser Serie. Ich fand das auch vom Wrestling her und von den Charakteren her echt super interessant. Und ich hoffe auch, dass es das weitergibt, einfach weil Alternativen im Wrestling immer gut sind. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt was mich nicht dauerhaft und wo ich jetzt nicht sagen würde, ich gucke mir das jetzt jeden Tag an. So, und ich gucke wirklich jeden Tag Wrestling.
Der Olaf.
Wirklich?
Er sitzt ja auch allein in seiner Wohnung jetzt gerade. Was hat er denn sonst zu tun?
Alter, nein, dann würde ich hier Wrestling-Wissen nachholen und so. Ich habe zum Beispiel jetzt letztens die 16 Carats nochmal geschaut. Und wenn du dir diese Entwicklung anschaust, die WXW gemacht hat, gerade was die Produktion angeht, das ist unfassbar.
Sehr gute Wahl.
Nein, aber Nein, aber ich das habe ich auch schon immer gemacht. Also egal, ob ich das ob ich vergeben war oder ob ich Single war, ich habe immer Wrestling geschaut, immer nebenbei. Bei mir war Wrestling, wo andere Leute Musik hören, habe ich Wrestling nebenbei laufen. So. Das war einfach immer so, und ich glaube, das wird wahrscheinlich, wenn ich irgendwo mal auf dem Sterbebett liege, läuft nebenbei Wrestling.
Ist ja auch gut so. Ich meine, es geht mir ja eigentlich nicht anders. Ich habe ja auch so viele Interessen, so viele Jobs, so viele Hobbys. Aber so Wrestling war immer meine größte Leidenschaft nebenher. Also das war wirklich immer was ganz Besonderes. Ging ja sogar so weit, dass ich auch 99, 2000 auch meine Zeit tatsächlich in der Wrestling-Schule trainiert habe, mit dem Ziel vielleicht irgendwie, keine Ahnung, aber ich habe nach kurzer Zeit gemerkt, das ist nicht meins, ich schaffe das körperlich nicht. Also Hochachtung für alle, die das wirklich machen.
Ja, auf jeden Fall. Aber wer Wrestling-Fan ist, der sollte sich ruhig mal so ein Probetraining geben, allein um das zu fühlen und um das auch, vielleicht auch ein bisschen mehr schätzen zu wissen, als wenn man das jetzt nur von der Couch aus betrachtet. Also ich habe ja auch das Probetraining damals bei der WXW gemacht und habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass ich da keine, dass mein Körper dafür nicht geschaffen ist, geschweige denn mit 30, dass man das dann noch über seinen Körper ergehen lassen möchte. Damals übrigens durch die Gegend geworfen worden von einem gewissen Tommy End,
okay.
Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Der fand das auch nicht so lustig, weil dass ich nicht fallen konnte. Der war irgendwann ziemlich genervt von mir. Aber Michael Dante war dafür sehr nett. So. Ja, aber würde ich sagen, da sind wir durch. Wir haben alle Fragen beantwortet. Wenn ihr noch Fragen an uns habt, jetzt beginnt ja erstmal unsere Survivor Series Berichterstattung, sprich, da werden wir erstmal die Fragen so ein bisschen hinten anstellen. Aber wenn ihr Fragen schon
an uns habt, wir haben die Frage von Burger doch auch nur zum ganz kleinen Teil beantwortet, aber die war doch noch viel komplexer.
Nee, wie realistisch wäre es, ein Cesaro und ein Rusev
in Japan zu sehen? Genau, der arme Burger stellt sich schon so eine lange Frage und dann wiegelst du die innerhalb von 10 Minuten nur ab, das kann doch nicht sein.
Okay, Shaggy, wie realistisch wäre es, ein Cesaro und ein Rusev in Japan
aktuell zu sehen? Aktuell sehr unrealistisch, da sie beide bei der WWE unter Vertrag stehen. Nach einem WWE-One kann ich mir das bei beiden rein theoretisch sehr gut vorstellen, ein Rusev. Und auch in Cesaro sind herausragende Wrestler, die sicherlich da auch bei New Japan Topspots irgendwie füllen könnten. Aber ich hoffe, dass sie bei der WWE beide bleiben und dort irgendwie richtig eingesetzt werden. Ein Cesaro wird es ja aktuell. Ein Rusev, den kann man echt noch mehr pushen.
Ja, mal sehen. Bei Rusev, da scheiden sich ja die Geister dann. Die einen sagen ja, okay, der verlässt jetzt bald WWE, der andere sagen, er bleibt noch ein bisschen, mal gucken. Aber wie Shaggy schon sagt, solange sie bei WWE sind, keine Chance, dass wir die in Japan sehen. Und ich glaube auch, dass wir einen Cesaro so schnell nicht auf dem Indie-Markt wiedersehen. Ich glaube, dass WWE da sehr viel von Cesaro hält, sowohl was seine Innenring-Qualitäten angeht, als auch was auch die Außendarstellung gerade hier in Europa angeht. Ich glaube, der ist da schon sehr wichtig und man weiß, und der ist auch ein Profi, also ich habe noch nichts Negatives über Cesaro gehört in irgendeiner Form. Der ist ein Workhorse und warum sollte man den vor die Tür setzen?
Genau.
Sehe ich gerade keinen Grund. Bei Rusev wiederum, ich könnte mir halt vorstellen, dass Rusev auch einer von den Kandidaten ist, die einfach irgendwann sagen, so, ich habe keinen Bock mehr und ich mache jetzt was anderes. Weißt du?
Das kann natürlich sein. Also ich meine, er hat es im Moment tatsächlich nicht einfach, wobei er tatsächlich die ehrenvolle Aufgabe hat, an der Seite von Aiden English auch antreten zu dürfen. Dass ich als Aiden English-Fan nochmal sagen darf. Nein, aber ein Rusev gehört in, auch wenn man sich das aktuelle Roster der WWE anschaut, das großartig ist, trotz allem gehört er in den Main Event bei der WWE und das könnte er auch, das könnte er ausfüllen, da bin ich mir sicher.
Ja, er bräuchte halt einen Makeover, also er bräuchte halt einen neuen Charakter in irgendeiner Form, der halt dann eben ein bisschen anders ausgerichtet ist. Ne? Aber grundsätzlich vom Talent her und von Ausstrahlung und allem, absolut, bin ich da absolut.
Denn dann sind wir bald alle so weit, dass wir sagen, jeder Tag ist ein Rusev Day.
Genau. Und der Burger hat ja dann noch die letzte Abschlussfrage zu Lucha Underground. Die war ja, werden die einfach aufgelöst, wenn Lucha Underground quasi nicht mehr produziert?
Das hoffe ich sehr für die Wrestler, sonst wäre es ein bisschen blöd.
Ja, aber auch da wiederum, uns liegen die Verträge nicht vor, ob da Stipulationen oder Paragraphen drin sind, was im Falle einer Absetzung des Formats passiert. Eigentlich sollten die dann aufgelöst werden.
Wir haben leider kein grünes Telefon hier.
Genau, kein grünes, kein blaues, kein rotes. Ja, naja. Jetzt sind wir aber durch, glaube ich, mit allen von Burgers Fragen.
Oder, ich glaube schon.
Hast du noch eine Frage?
Nee, ich würde mich aber freuen, ich darf ja oft bei den Podcasts, die wir zusammen aufnehmen, keine Fragen beantworten. Jetzt schon das zweite miteinander. Ich mache es unglaublich gerne, weil ich finde es echt auch spannend, was für Fragen manchmal einfach, was wir für Fragen bekommen. Das ist total interessant. Und das, auch wenn ich vielleicht mich ein bisschen lustig gemacht habe über einige Fragen, das meine ich gar nicht böse, sondern ich bin nur überrascht, was für Fragen kommen einfach.
Shaggy macht sich auch über mich
lustig. Ja, und das meine ich auch nicht böse. Ein bisschen, beim Olaf ein bisschen. Aber bei euch wirklich gar nicht. Also ich freue mich über die Fragen, auch wenn ich die Fragen mich teilweise irritieren. Weil ich höre sie ja jetzt auch gerade zum ersten Mal. Der Olaf hat sie ja, der sieht sie ja vor sich, aber mir hat er sie vorher nicht zur Verfügung gestellt.
Genau, die werden voll unter Verschluss gehalten, damit alle überrascht sind, wenn ich.
Oh, ich sehe gerade, die stehen doch im Handout unten. Hätte ich vielleicht das Handout nach unten scrollen sollen, dann hätte ich mich jetzt nicht ganz so überrascht gewesen. Aber ich finde, freue mich über Fragen, gerne mehr davon. Ich würde gerne viel, viel mehr Fragen beantworten.
Genau, und Fragen schickt ihr wie immer an fragen@headlock.de, an postet die unter das Video, postet die bei Instagram, weil sonst irgendwas, schickt uns die einfach zu, ihr wisst, wie ihr uns findet, bei Facebook gibt's das auch. Und wenn euch dieser Podcast hier natürlich gefallen hat, dann klickt, wenn ihr bei iTunes seid, ruhig mal in euren Account rein und gebt uns da hoffentlich eine 5-Star-Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr noch viel, viel mehr von uns hören wollt, wie zum Beispiel einen Live-Bericht von der WWE aus Dortmund, vom Kai und vom David, oder unser Match of the Week oder demnächst auch die erste Ausgabe von Call Up und natürlich auch die Helden aus der zweiten Reihe, dann findet ihr uns natürlich auch bei Patreon und da könnt ihr uns weiter unterstützen. Da gibt es dann noch viel, viel mehr von uns. Ja, und wir freuen uns da einfach drauf, dass das hier so gut läuft und wir haben Spaß dran. Ich hoffe, ihr habt es auch. Und damit würde ich sagen, danke dir, Shaggy,
danke dir, mal Olaf. Wieder. Eine Sache darf ich noch sagen. Beim letzten Mal kam es so gut an, diesmal wird keiner lachen, aber ich würde es gerne nochmal wiederholen. Wenn ihr Fragen an den Olaf habt, den könnt ihr jetzt auch bei Tinder und bei elitepartner.de erreichen.
Ja, aber der Gag war jetzt.
Ja, aber alt. Der hat beim ersten Mal funktioniert. So Mario Barth macht es nicht anders.
Also, ich habe. Bei mich hat keiner auf Tinder und Elite-Partner angesprochen. Echt nicht? Nee, also ich habe keine Mails bekommen über die Portale. Von daher, entweder haben wir. Ist unsere Zielgruppe anders oder.
Komisch. Wahrscheinlich dann, hören weniger Frauen
ja,
zu.
Ja, schade. Ja, genau das. Nein, aber ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt und wir freuen uns da über jede Einsendung, wie Shaggy gerade schon gesagt hat und gerade die Fragen, das macht halt unheimlich Spaß, da so ein bisschen, wir gucken so ein bisschen in euer Gehirn, wie ihr über Wrestling denkt und geben unseren Senf dazu und das macht Spaß und haut die Fragen ruhig weiter raus und wenn ihr uns unterstützen wollt, wisst ihr, wie ihr das machen könnt, ansonsten headlock.de erreicht ihr uns auch. Ich würde sagen, damit sind wir durch für die Ausgabe 133. Nächste Woche geht es dann weiter ja schon mit der Vorschau zu der WWE Survivor Series und NXT TakeOver. Und dann am nächsten Wochenende geht es dann los mit der Berichterstattung zur zum großen Survivor Series Wochenende. Also mit der Review zu NXT TakeOver und dann natürlich auch der Review zu der Survivor Series selber. Da sind wir dann alle wieder hier fröhlich im Einsatz und sind dann auch mal wieder zu dritt. Zur Abwechslung mal, das ist ja momentan nicht immer so einfach, aber da geben wir da mal wieder Gas. Ja, Shaggy, dann würde ich sagen, sind wir durch.
Danke, Olli B. Bis zum nächsten Mal.
Genau. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.